Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der folgende Podcast ist eine Wiederholung aus dem August 2016. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner. Ich habe mir mein Superman-Kostüm wieder in den Schrank gelegt, das Kino verlassen, habe mir aber sehr, 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 sehr kompetenten Beirat zur Seite geholt für diese Ausgabe. Bei mir ist Patrick Sweet. Hallo.
Hallo, liebe Menschen der Comic-Kultur. Ich hoffe, euch geht's gut und ich freue mich auf die Besprechung.
Ja, wir haben viel vor. Es ist Arbeit heute. Es geht, glaube ich, heiß zur Sache. Es wird, ich weiß gar nicht, ob es kontrovers wird. Es ist auf jeden Fall ein kontroverser Film, den wir besprechen. Es ist das neueste Kapitel im, wie heißt es, DC Extended Universe, / Cinematic Universe, / Dingsbums. Es ist auf jeden Fall ein neuer Film im DC Comic Film Universum, der jetzt endlich ohne Superman und Batman auskommt, sozusagen ein eigenes Franchise auf eigenen Beinen steht, sich aber in diese Filmwelt einordnet. Viel, viel ist vorher geschrieben worden über diesen Film, viel, viel diskutiert worden und die Meinungen gehen, glaube ich, sehr stark auseinander und da müssen wir mal ein bisschen einhaken, da wollen wir darüber quatschen. Und da wollen wir vielleicht auch ein bisschen tiefer reingehen, wie das hier in der Second Unit gewohnt ist. Und vielleicht, bevor wir da irgendwie auch ankommen, an dieser Stelle gleich schon ganz, ganz vorne und ganz, ganz oben eine Spoilerwarnung. Weil, ja, ich glaube auch, dass niemand da draußen, ich meine, wir sind jetzt auch, ich glaube schon 2-3 Wochen oder so, nachdem der Film rauskam, ist das hier im Internet drinne. Also wir sind jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig schnell, wie wir das damals bei Batman vs. Superman waren. Da waren wir ja direkt irgendwie zum Kinostart. Online. Das hier kommt ein bisschen später und niemand braucht uns, um zu wissen, ob er oder sie diesen Film gucken wollen. Ich glaube, ihr habt ihn schon gesehen, wenn ihr ihn sehen wolltet und ihr hört uns, glaube ich, auch zu, wenn ihr ihn gar nicht sehen wollen werdet. Also es wird Spoiler geben, es wird tief zur Sache gehen und deswegen sei uns verziehen oder ihr seid gewarnt, besser gesagt, wenn hier Motive und Plots und alles Mögliche verraten wird. Ganz genau. Und vielleicht noch als kleine Fußnote, wer jetzt sich irgendwie wundert und sagt, hä, was, wieso kommt nach Ausgabe 199 Ausgabe 201 und was ist da los? Kann Christian nicht zählen? Hat er sich vertippt? Nö.
Ja, hat er.
Also ich kann wirklich nicht zählen, das stimmt. Ich kann nicht zählen, ich kann nicht rechnen. Aber wie ihr vielleicht schon in anderen Ausgaben und irgendwie auch auf der Website gesehen habt, die Ausgabe 200 ist etwas größer geplant und findet auch ja ein wenig, ich will nicht sagen außerhalb statt, aber außerhalb dieses Internets auf jeden Fall. Es wird nämlich in Berlin eine Live-Sendung geben, die wird am 22. Oktober sein, live in einem Kino in Berlin und vor allen Dingen auch mit einem Film. Wir werden zusammen, wenn ihr vorbeikommt, werden wir dort zusammen Jurassic Park gucken, im englischen Original mit deutschen Untertiteln, in 35mm mit DTS-Sound. Es wird großartig und deshalb muss sowas natürlich auch ja zelebriert werden und deshalb bekommt natürlich auch dieses Event die Nummer 200. Ich meine, Zahlen sind eh nur Schall und Rauch und es liest sich doch viel, viel schöner, wenn wir da die 200 feiern. Wir haben sowieso mehr als 200 Ausgaben mit Sonderausgaben und Dingsbums hier und Dingsbums da. Deshalb 200 auf jeden Fall, wird aber nachgeholt, findet in Berlin statt und da könnt ihr dabei sein. Und da gibt's auch bei uns auf der Seite einen Banner, wo die ganzen Details drinstehen. In Kurzform, 22. Oktober im Filmrauschpalast ab 19 Uhr Jurassic Park im englischen Original. Danach Live-Podcast mit Tamino. Danach Jacker legt auf und wird uns die wunderbarsten Film-Soundtracks in sehr, sehr schöner Ausführung um die Ohren hauen, sodass wir tanzen, Bier trinken und einfach eine Menge Spaß haben werden.
Ich freue mich. Ich bin nämlich auch dort und ihr könnt mir dann sagen, wie ihr Suicide Squad fandet. Und nach dieser Diskussion, die wir jetzt haben werden. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Das wird ein ganz toller Abend. Und ich freue mich auch, Jurassic Park analog zu sehen. Das bekommt man heutzutage nicht häufig mehr zu sehen. Und von daher, greift zu, bevor die Karten weg sind.
Ja, ganz genau. Reserviert euch vor und macht das über E-Mail. Aber das findet ihr auch alles bei uns auf der Seite, die Details. Und macht das. Meldet euch und kommt vorbei und lasst uns feiern. Ja, bevor wir das tun, bevor wir Ende Oktober feiern werden, müssen wir hier ein wenig durch die Shownotes noch reiten und noch ein wenig Vorbereitung fahren, wenn wir schon irgendwie auch beim Thema out of context ein wenig sind, dann machen wir noch ganz schnell die Danksagung, bevor wir in den Film einsteigen. Natürlich geht die Danksagung wie immer in Richtung Flatter-Community, die eisernen letzten Flatter-Spenden, die da so reinkommen, die leider nicht mehr einsehbar sind für uns, von wem sie kommen, aber wer auch immer das ist, vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich ein riesengroßes Dankeschön an die Patreon-Community, die auch immer größer wird. Das sind Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota und Tahiti Su, die $2 spenden und damit hier bedankt werden. Wir haben auch ein neues Premium-Angebot gestartet. Das geht bei $5 los. Da kriegt ihr auch noch Bonus-Episoden. Da gibt's Gaming-Podcasts, da gibt es Outtakes, da gibt es ganz viel extra. Und das machen Sultan of Swing, Ulf P. und Markus Hallmitschlager. Vielen, vielen Dank. Und das super, super Premium Dingsbums bei Patreon ab $10. Das macht Thomas Jaspers auch dafür. Vielen, vielen Dank und vielen, vielen Dank an alle. Tja. Und damit geht's, glaube ich, langsam los, Patrick. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln. Ich sitze hier eben im T-Shirt, aber hätte ich was Langärmeliges an, würde ich die jetzt hochziehen. Denn es geht zur Sache.
Ich wollte gerade auch sagen, du hast bestimmt keine Ärmel an, weil es so warm ist und Ich freue mich. Lass uns loslegen.
Ja, wir sollten vielleicht auch loslegen mit einem kleinen Shoutout Richtung Badcast. Da bist du ja auch öfter dabei.
Genau, ich bin beim Badcast dabei. Das ist ein Podcast von BatmanNews.de. Eine Newsseite über alles rund um Batman. Auch beispielsweise über Suicide Squad oder Wonder Woman. Und ja, wir haben einen Ersteindruck abgeliefert und einen ausführlichen Podcast, wie Suicide Squad aufgenommen wurde. Und wir haben auch die alten Batman-Filme besprochen und auch immer im historischen Kontext gesetzt. Wann war was mit Keaton? Mhm. Wie war der Nolan-Film von Anfang an konzipiert? Das sind alles interessante Sachen. Schaut vorbei, Badcast, entweder bei iTunes oder einfach auf batmannews.de vorbeischauen.
Ganz genau. Und da auf batmannews.de hast du dich auch noch mit der Entstehung von Suicide Squad ein bisschen tiefer auseinandergesetzt?
Genau, es ist ein Artikel basierend auf dem Hollywood Reporter Artikel, wo es um verschiedene Probleme bei der Produktion von Suicide Squad geht. Und wenn ihr da interessiert seid, wir werden das teilweise hier besprechen, schaut aber da auch gerne mal vorbei, das sind auch ein paar Bilder vom Schnitt beispielsweise und noch ein bisschen mehr Details, genau. Und das ist ein längerer Artikel und der zeigt auch auf, wie problematisch die Arbeit für David Ayer war.
Mhm. Ja, viel wurde auch im Vorfeld darüber diskutiert und geschrieben. Ich glaube, dass wir das auch immer wieder mal so als Rückgriff in der Diskussion haben werden, was da eigentlich passiert ist in der Produktion und auch, was da überhaupt mit dem Film, also mit dem fertigen Endergebnis eigentlich passiert ist, was wir da auf der Leinwand zu sehen bekommen. Und da bin ich gespannt drauf. Lass uns da vielleicht direkt einsteigen. Lass uns vielleicht ein bisschen versuchen, erstmal über den Plot, den vielleicht nochmal in Erinnerung zu rufen. Bei mir ist der Kinobesuch jetzt auch eine knappe Woche her, bei dir glaube ich auch schon länger. Was passiert eigentlich in Suicide Squad? Was ist da los?
Also in Suicide Squad geht's um eine bunte Bande voller Verbrecher. Wir sehen in Rückblicken, dass verschiedene Verbrecher halt von Batman gefangen wurden oder verhaftet wurden. Und Wir bekommen die Möglichkeit, mit dem Protagonisten zu erleben, dass sie sozusagen ihre Haftstrafen senken können, indem sie bei einer Mission als Task X-Force, glaube ich, hieß das, Task X-Force, einen Auftrag erledigen müssen. Und es geht darum, dass es Enchantress, eine Bösewichtin wird, die eigentlich zu den Suicide Squad gehört hat, aber durch eine, ich krieg den Plot gerade nicht zusammen, irgendwie Ghostbusters-mäßig ja, einen Strahl aufzieht.
Am Ende ist Ghostbusters, das trifft es, glaube ich, ganz gut, ja.
Also June Moon, die Enchantress ist, wird zum Problem und die einzigen, so will uns der Film suggerieren, die was dagegen tun können, sind halt diese Verbrecher, wie beispielsweise Deadshot, gespielt von Will Smith, oder Harley Quinn, oder der Boomerang. Und das ist halt eine Truppe, die sich gar nicht kennt. Ähnlich wie bei so einem Heist-Film, dass Leute, die sich nicht kennen, irgendwie zusammengewürfelt werden und eine Mission erfüllen müssen. Und das Besondere oder das Interessante oder das Problematische, das werden wir gleich noch erarbeiten, ist, dass wir zwischendurch halt sehen, was mit den Charakteren davor passiert ist, bevor sie eingebucht wurden. Und das ist die Handlung. Diese zwei. Ich glaube, ich habe sie so wiedergegeben, wie der Film geschnitten ist.
Ein bisschen schon. Also da kommt Form und Inhalt sehr gut zusammen. Und es ist irgendwie auch, das ist, glaube ich, auch so der entscheidende Punkt bei der ganzen Sache, man darf auch wirklich nicht zu viel drüber nachdenken, weil jetzt, wo gerade so, ich hatte den Villain zum Beispiel komplett verdrängt und vergessen, wo du sagst, diese Enchantress, die da irgendwie zum Problem wird, wird eigentlich auch nur zum Problem, weil der Film irgendwie einen Plot braucht und einen Villain braucht in diesem Plot. Also es ist, geht, glaube ich, nur darum, dass sie sagt, das ist ja irgendwie, sie ist ja irgendwie so eine alte Maya-Gottheit oder irgendwie sowas, Jahrtausende alt und findet da irgendwie ihren Bruder wieder und die wollen einfach nur die Menschen auslöschen, weil die Menschen neue Götter gefunden haben oder sowas. Also irgendwie, also das hat nichts mit irgendwas von Man of Steel oder Batman vs. Superman zu tun. Anscheinend kann sich auch niemand mehr daran erinnern, dass da irgendwie Doomsday immer unterwegs war, weil darüber wird auch nicht geredet. Alles ein bisschen problematisch. Aber das wollen wir ja gleich auseinandernehmen. Du hast schon erwähnt, einen Namen, David Ayer.
Ja, David Ayer ist in seiner früheren oder Anfangskarriere vor allem aufgefallen, dass er Training Day geschrieben hat. Ein Drehbuch, was dann verfilmt wurde mit Ethan Hawke und Denzel Washington. Und er hat da halt groß Aufsehen erregt, vor allem, weil halt auch der Film einen Oscar bekommen hat, Denzel Washington hat einen Oscar bekommen und David Ayer hat davor auch so eine Perle wie The Fast and the Furious, den ersten Teil, geschrieben, also man merkt, da liegt große Qualität und eher niedrige Qualität nebeneinander und was seinem Film eigentlich allen, ja genau, wenn ich mir das durchschaue, SWAT hat er geschrieben, Harsh Times, End of Watch, Sabotage, Herz aus Stahl heißt sie im Deutschen, Fury im internationalen Markt. Das sind alles Filme, da geht's um Armee, da geht's um Justiz und um Zusammenhalt in Truppen von Männern auf jeden Fall. Und man merkt halt, dass sich dort David Ayer halt austobt. Und sein Regiedebüt war halt Harsh Times mit Christian Bale. Und dann hat er sich eigentlich immer mehr hochgearbeitet und hat eher kleinere Filme gemacht, gedreht. Und eigentlich war Herz aus Stahl so der erste größere Film von ihm und hat auch gut eingeschlagen. Also Fury hat über 200 Millionen eingespielt und hatte nur ein Budget von 68 Millionen. Mhm. Also von daher war das auch ein gutes Geschäft, war auch mit Brad Pitt ein Film, da kam auch von den Kritiken, obwohl der diskutiert wurde, weitgehend positiv an. Und dann hat Warner gesagt, hör mal, mach uns doch mal Suicide Squad. Dreh uns mal, schreib uns mal ein Drehbuch, dreh das mal für uns. Und das ist schon ein eine Zäsur für die Karriere von David Ayer gewesen, weil bisher war Fury oder Herz aus Stahl sein größter Film vom Budget und Aufwand her. Und jetzt hat er einfach mal das mindestens Doppelte. Und wenn man jetzt noch die Nachdrehs mit einnimmt, wahrscheinlich das Dreifache, an Budget zur Verfügung gehabt. Und ich kenne das selbst, wenn man viel, viel Geld zur Verfügung hat. Lass mich das nochmal formulieren. Wenn man mehr Geld zur Verfügung hat als zu kleineren Projekten, kann das auch zu Problemen führen, weil viele Menschen denken auch, oh ja, er hat jetzt mehr Geld zur Verfügung, dann wird alles besser. Mhm. Aber wenn man gewohnt ist, mit kleinen Mitteln zu arbeiten, ist es die absolute Katastrophe, weil du plötzlich dich um Dinge kümmern musst, an die du nicht gewöhnt bist. Und das hat zur Folge, dass du aus deinem Arbeitsrhythmus rauskommst und dann halt Probleme bekommst. Und das war jetzt so der erste große Blockbuster von David Ayer. Suicide Squad hat bisher gut eingespielt. Zwar jetzt nicht so gut wie Man of Steel oder Batman v Superman, aber auch, weil er nicht in China lief. 635 Millionen hat Suicide Squad bisher eingespielt, also ein Plusgeschäft. Für.
Klar, und der läuft ja noch, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist er ja noch mitten im Kino-Release.
Genau, also der wird bestimmt noch 50 Millionen oder sowas einnehmen. Also nicht mehr ganz so viel, weil der weitgehend schon mehrere Wochen auf der Welt läuft. Ja, und man muss sagen, das ist schon interessant, dass Warner gesagt hat, hey, wir haben diesen Stammregisseur, der die letzten Filme alle bei Warner auch gedreht hat. Und wir nehmen den, ähnlich wie Zack Snyder, der macht ja auch alles mit Warner und ist sehr studio-loyal. Und die haben ihm dann gesagt, hör mal, schreib mal testweise, das war ja das Witzige, schreib mal testweise ein Drehbuch zu Suicide Squad. Und dann, nach ein paar Wochen haben sie da drüber geschaut und haben gesagt, ah ja, das ist gut, das können wir verfilmen. Und haben dann direkt angefangen, in die Pre-Production zu gehen. Und deswegen hatte David Ayer zwar jetzt nicht so viel Zeit, aber er hatte auch noch Zeit. Also diese 6 Wochen, die umherschwirren, die sind nicht ganz korrekt. Also
6 Wochen fürs Drehbuch schreiben.
Genau, das ist nicht ganz korrekt, was so drum geht. Und zwar diese 6 Wochen, da hat er diesen ersten Entwurf geschrieben und dann haben sie gesagt, okay, das drehen wir. Und die hatten Suicide Squad schon angekündigt und deswegen mussten sie reagieren und haben dann gesagt, okay, jetzt fangen wir auch an, Leute zu besetzen und Verschiedenes. Und aber er hat definitiv länger als 6 Wochen an dem Drehbuch geschrieben. Das sieht man auch an seinem Twitter-Verlauf, übrigens, den ich bisher nachgeforscht habe. Also der wird, weil es einen Tweet von ihm gibt, wo er zum ersten Mal sich an ein Drehbuch setzt. Und ich glaube dann 2,5 Monate später, dann sind Pre-Production-Sachen da. Also ich denke schon, dass es mehr als 6 Wochen war. Nur diese Entscheidung kam, glaube ich, für ihn auch etwas überraschend, weil Warner hat erstmal gesagt, schreib mal testweise etwas. Und dann haben sie gesagt, okay, das nehmen wir. Und das ist schon interessant, dass halt eigentlich ein Film auch gemacht wurde, weil das Datum fest war und man gesagt hat, oder der Gedanke war dahinter, wir können das jetzt nicht absagen, wir müssen jetzt weitermachen. Und da leidet natürlich dann auch die Qualität.
Absolut, absolut. Ich glaube, das werden wir am Ende auch nochmal aufgreifen. Absolut, weil das, glaube ich, auch viel über den Zustand auch dieses DC-Universums aussagt. Und wenn man vielleicht irgendwie auch eine gewisse Hoffnung schöpfen will aus diesem Film oder aus dem weiteren Verlauf, dann kann man vielleicht auch sagen, gut, das war jetzt sozusagen der erste Film in diesem weiteren Filmuniversum, der erstmal nicht von Zack Snyder kam, der eben relativ schnell gemacht wurde, während halt alle späteren Releases, die ja gleichzeitig angekündigt wurden, ein bisschen, also rein natürlich schon ein bisschen mehr Zeit zur Planung hatten und vielleicht dadurch auch ein bisschen mehr Zeit zum Atmen hatten und vielleicht dadurch auch ein bisschen, wie soll man sagen, ja, gereifter, also ohne jetzt irgendwie qualitativ, sondern einfach wirklich wie so ein Wein, der einfach ein bisschen mehr Zeit hat so und dadurch vielleicht auch mehr Möglichkeiten haben, besser zu werden. Ich meine, ich bin Zwangsoptimist, also ich versuche ja auch immer das Positive zu sehen und wer weiß, vielleicht kann man das irgendwie auch nachher so abhaken und sagen, gut, das Ding musste halt eben relativ schnell produziert werden und war eben so der erste, wie soll man sagen, der erste, also Für mich ist Suicide Squad der erste Film, der erste eigentliche Film in diesem Filmuniversum, weil wir hatten halt Man of Steel, der ja gar nicht so geplant war, dann aber doch irgendwie als Schnellstart für dieses Filmuniversum dienen sollte. Dann hatten wir eben Batman vs. Superman, der ja für mich auch mehr so eine Fortsetzung zu Man of Steel ist und gleichzeitig so ein paar Türen aufmacht in dieses Universum, aber halt auch noch von Snyder geplant und alles noch ein bisschen mehr Kontakt zu Man of Steel hat, aber Suicide Squad ist der erste, der auf eigenen Beinen irgendwie steht. Und das, finde ich, macht diesen Film auch so besonders und deswegen bietet es sich, glaube ich, an, hier auch noch mal ein bisschen weiter über dieses größere Filmuniversum auch zu sprechen.
Ja, also ich denke, das ist ganz interessant, weil man kann sagen, die Man of Steel, Batman vs. Superman und Suicide Squad waren noch sehr unter Einfluss von Zack Snyder, auch ja. Suicide Squad auf jeden Fall. Aber der Wonder Woman Film wird beispielsweise der erste Film werden, wo Geoff Johns halt einen sehr, sehr großen Einfluss drauf hat, weil er einmal das Drehbuch dazu geliefert hat und andererseits die Produktion auch betreut hat und sich gerade hochgearbeitet hat und die kreative sozusagen Autorität gerade bei DC ist und vorher war es halt dieser Brain Trust von Zack Snyder, Charles Roven und Deborah Snyder. Und das ist halt jetzt nicht mehr so.
Ja, und ich glaube auch, dass Suicide Squad drunter gelitten hat, dass irgendwie auch Batman vs. Superman schwierig war und da, glaube ich, auch nochmal sehr kurzfristig sehr viel nochmal umgeworfen wurde, aber da kommen wir, glaube ich, gleich auch noch hin. Lass uns noch ein bisschen über die Schauspieler sprechen, weil sie sehr wichtig sind, weil sie wirklich, wirklich wichtig sind und für mich auch im Vorfeld eigentlich wie bei so einem Hund eigentlich so die Ohren gespitzt und die Augen geöffnet haben, weil ich mir dachte, unabhängig von Qualität, alles egal, aber allein Will Smith als Deadshot, als Bösewichten, als Teil jetzt in diesem Comic-Universum, das ist schon mal eine dicke, dicke Ansage. Ja, dass überhaupt, dass Will Smith, ich will nicht sagen, also dass er jetzt Teil so eines Comic-Universums ist, sagt schon mal was, weil er eigentlich ein in meinen Augen wirklich größerer Schauspieler auch ist, aber ich assoziiere ihn nicht mit unsympathischen Figuren. So, und die Suicide Squad-Geschichte ist ja eben, das sind ja eigentlich alles Bösewichte und das fand ich einfach sehr, sehr interessant schon beim Casting und er spielt jetzt eben diesen Deadshot, ich glaube, das ist eigentlich ein Villain von Batman.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Villain von Batman und der dann in Suicide Squad sozusagen seine große Bühne hat in den Comics. Ich bin jetzt nicht so belesen in den Suicide Squad Comics, aber man könnte das gut hinbiegen, dass Will Smith in einem Ben Affleck Batman Solo-Film vorkommt. Also das wäre, glaube ich, sehr wahrscheinlich, ja. Mhm.
Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen und ich bin schlussendlich noch nicht ganz mit mir selbst einig, was ich von Will Smith hier in dem Film halten soll. Also er ist Will Smith. Er bringt alles mit, was er auch in anderen Filmen sehr, sehr großartig und sehr, sehr sehr, sehr präsent. Er ist sehr präsent in dem Film. Ich weiß zum Beispiel eben nicht, ob er mehr in dieser Rolle hätte verschwinden müssen oder eben nicht, aber es ist irgendwie. Wie gesagt, ich bin mir da noch sehr uneins, was ich von ihm mit dem Casting halten soll, aber das, was er in dem Film halt macht und auch diese bedeutendere Rolle in dem Team, er ist ja fast sowas wie der eigentliche Teamanführer auch. Das ist schon alles sehr, das passt schon, das stimmt schon irgendwie.
Ja, auch mit seiner Origin-Story natürlich, die sehr ausführlich eigentlich gezeigt wird und die dann gegen Ende auch nochmal wichtig visualisiert wird.
Ja.
Ich muss sagen, mir hat er da gut gefallen, weil ich die letzten, ich weiß nicht, warte mal, wenn man so seinen, glaube ich, letzten 10 Jahre habe ich nichts Gutes von ihm gesehen oder so, wo ich sagen würde, ey, das hat Spaß gemacht. Also Man in Black 3 fand ich ganz spaßig, aber nur in Hinsicht wirklich Spaß und nicht Qualität eines Films. Aber so beispielsweise Focus oder After Earth, das war, fand ich nicht so gut. Also in Focus ging's noch, weil es ein okayer Film war, aber ich fand es dann doch ganz cool, dass ich irgendwie sehr viel Spaß an der Rolle hatte hier. Hm.
Ähnlich ging mir das mit Margot Robbie als Harley Quinn. Also vielleicht das allerbeste Casting in dem ganzen Film. Keine Ahnung, ob das eine große Kontroverse ist. Ich glaube, sie wird von vielen gelobt. Also da muss man auch wieder ein bisschen trennen. Ich finde, was sie da teilweise zu sagen bekommen hat, so Drehbuch und überhaupt irgendwie ihr Zutun in dem Plot, Ja, alles ziemlich meh. Aber das Casting und die Rolle und sie in der Rolle und wenn man da auch nochmal sehr, sehr groß ausklammert, wie die Kamera sie da auch manchmal nur irgendwie auf ihren Arsch fixiert ist und so, das muss man vielleicht auch ein bisschen beiseite schieben. Aber so grundsätzlich passt da eigentlich alles, finde ich. Margot Robbie als Harley Quinn, sie gibt sich sehr, sehr viel Mühe in dieser Rolle. Und ich kenne Harley Quinn auch nur so ein bisschen mal so aus dieser Cartoon-Serie und so ein bisschen aus den Batman-Videospielen. Und ich habe das Gefühl, als nicht großer Batman-Experte, das ist sehr gut getroffen hier.
Also, sehr gut oder nicht sehr gut, sorry.
Sehr gut, sehr gut.
Sehr gut. Ja, also es ist natürlich visuell schon was anderes, das hat man vorher nicht gesehen. Das ist auch ein bisschen, ich denke mal, da hat der David Ayer sehr viel konzipiert. Ich finde schon sehr interessant in den Zügen und das war auch beispielsweise das klassische, ganz klassische Jasper Outfit von Harley Quinn sehen. Das hat mich sehr überrascht, diese eine kurze Rückblende, wo auch ein Comic Cover zitiert wird und sehr bekannt ist. Und ja, ich muss sagen, ich fand sie gut, aber ich fand sie dann doch sehr schwach geschrieben, wie du schon erwähnt hast, in dem Sinne auch, dass ich irgendwie, da gab es beim Finale dann noch ein paar kecke Sprüche und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe jetzt begriffen, wie der Charakter funktioniert.
Ja, ja.
Ihr müsst mir es in diesen Momenten nicht zeigen.
Ja,
und
ja.
Es war ein bisschen wie mit dem Hammer, den sie selbst rumträgt.
Mit dem Baseballschläger, ja.
Ja, sie hat ja auch so einen Hammer, ja, wo sie Köpfe zerstört hat. Ja.
Ja, das stimmt schon. Also das ist aber auch so grundsätzlich das Drehbuch. Ich glaube, da werden wir gleich auch noch irgendwie ein bisschen ankommen. Das ist halt alles ziemlich furchtbar, aber so. Wir müssen ja erstmal ein paar Highlights vielleicht auch rausgreifen. Und ich finde auch als nächstes Highlight Viola Davis als Amanda Waller, als Regierungsinstanz, die eigentlich dieses Team zusammenstellt, sehr kaltblütig unterwegs ist, mit Fußnote in Klammern gesetzt, schlussendlich auch wie alle in dem Film eigentlich keinen Sinn ergibt und keine Motivation hat und auch keine erkennen lässt und das bisschen Motivation auch keinen Sinn ergibt. Aber so grundsätzlich vom Casting her und eigentlich für mich ist sie eigentlich der Hauptbösewicht in diesem Film. Also eigentlich ist sie so, müsste sie der Hauptgegenspieler oder einer der größeren Gegenspieler in dem Film sein, aber auch gut gecastet.
Ja, also Viola Davis ist auf den Punkt gut. Hier ist eigentlich, sagen wir wahrscheinlich bei jedem Charakter oder bei jeder Handlung, die wir besprechen, in Grundsätzen super gecastet, sieht visuell ganz nett aus, aber das Drehbuch hat dann doch einiges. Ja, aber lass uns später dazu kommen, weil ich glaube, da können wir, glaube ich, später, wenn wir nochmal über die Figuren reden, noch einiges drüber besprechen.
Ja. Vielleicht die größte Kontroverse in dem Film, Jared Leto als Joker.
Oh ja, ja.
Wie stehst du dazu?
Wenn ich das jetzt lese, finde ich das total gut, weil Jared Leto hat mich schon immer begeistert. Mr. Nobody, Requiem for a Dream, Fight Club, das vergisst man ja auch immer wieder. So ein Jared Leto ist zwar der große Popstar, aber er hat auch in sehr vielen großartigen Filmen mitgespielt und hat auch dieses Händchen für tolle Filme. Aber ich muss sagen, ich hatte sehr große Probleme, weil ich das Gefühl hatte, vielleicht auch durch diesen Artikel, den ich geschrieben habe, weil ich den Artikel tatsächlich vom Kinogang auch schon geschrieben habe, dass so viel vom Joker rausgeschnitten wurde, dass gar nicht die Leistung von Jared Leto wirklich bewertbar ist. Wir haben zwar jetzt einen Film, aber ich hatte ganz häufig das Gefühl, dass gerade wenn was Interessantes kommt, wird weggeschnitten.
Ja.
Und deswegen tue ich mich schwer, Jared Leto dafür die Schuld zu geben. Was ich aber sagen muss, die Optik, das reine Art-Design von diesem Charakter, oder Character-Design, finde ich ganz grausig. Also ich muss sagen, das wirkt auf mich wie ein Berliner Friedrichshain-Typ, der auf Droge ist und irgendwie einen auf Joker machen möchte und ein billiges Cosplay ins Bergheim mitnimmt. Und irgendwie ein paar Drogen verdickt. Und das war mir irgendwie, vielleicht liegt es wirklich daran, dass so wenig Screamtime auch vorhanden war. Es war zusammengerechnet, glaube ich, 8 Minuten.
Ja.
Und Jared Leto als Schauspieler, ja. In der Ausführung von David Ayer, nein.
Ja. Ja, ich bin da auch ähnlich wie bei Will Smith irgendwie sehr unentschlossen. Also Smith hat sehr, sehr viel Screentime in dem Film, nimmt sehr, sehr viel Raum ein, ist sehr tragend und deshalb weiß ich auch nicht so genau, ob mir das irgendwie, also ob mir das Zusammentun von ihm in dieser tragenden Rolle so gefällt. Und bei Jared Leto ist es genau andersrum, dass er eigentlich, wie du sagst, viel zu wenig Screentime hat, gar nicht, ja, man wird so schnell wieder rausgerissen und ich habe irgendwie Anzeichen in beide Richtungen gesehen. Also ich habe echt Momente gehabt, so kurze Momente, wo ich dachte, boah, ist das nervig. Und dieses schöne Bild, was du gerade gezeichnet hast von diesem Möchtegern-Joker, der irgendwie im Berghain mit seinem Cosplay reingeht, so genau das habe ich da auch manchmal gesehen und dachte, boah, ist das way too much. Das ist total übertrieben. Das ist peinlich. Und dann gab es wieder andere kurze Momente, wirklich Augenblicke, Gesten oder so, wo ich dachte, oh, das geht aber in eine gute Richtung. So. Und grundsätzlich, das Character Design finde ich jetzt auch nicht so interessant. Ich finde die grundsätzliche Entscheidung schon ein bisschen spannend, ihn als so ein Gangster einzuführen. Also klar, er muss sich jetzt irgendwie so ein bisschen mit Heath Ledger irgendwie messen lassen. Und natürlich hat man da auch versucht, sehr radikal irgendwie auszubrechen, auch schon im Design. Aber der Ledger Joker war ja eher ein wie sagt man so schön, Agent of Chaos. Ja, der hat ja wirklich das Chaos symbolisiert in Dark Knight. Und ich finde es schon interessant, dass dieser Joker ja eher ein, zumindest in diesen Andeutung, die er da macht, als Gangster ja viel systematischer zu agieren scheint. Er scheint irgendwie Geld zu haben, er hat seine Gang, er hat irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ist er Teil eines Systems, während der andere Joker versucht hat, sämtliche Systeme auszuhebeln. Und das finde ich interessant. Das finde ich schon als grundsätzliche Entscheidung, auch für die Zukunft, zumindest interessant, um mir, wie du ja vorhin auch gesagt hast, so der Solo-Batman-Film, vielleicht mit Deadshot, vielleicht auch mit dem Joker drin, das reizt mich. Da bin ich schon mal, da werden meine Ohren wieder spitz, da bin ich schon wieder irgendwie interessiert. Aber ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich zu wenig hier. Das ist leider viel, viel zu wenig. Und es wundert mich auch unglaublich, dass der Joker hier nicht als Hauptantagonist
trägt. Also es wurde ja so viel vermarktet und es gibt ja dazu auch, glaube ich, Variety oder Hollywood Reporter, gibt so einen ganz tollen Artikel, ob Hollywood Method Acting als Vermarktungsmittel benutzt. Und da dachte ich auch so, okay, man plustert das so auf, man sagt das, okay, das ist okay. Diese Geschichten, dass er irgendwelche Ratten den anderen Crewmitgliedern geschenkt hat und Harley Quinn auch so Margot Robbie immer auch genervt hat am Set und den Regisseuren. Aber wir sehen eigentlich nicht so viel davon, weil auch die Szenen, in denen er da ist, bis auf eine, da können wir vielleicht später drüber reden, haben nicht so viel Zeit zum Atmen. Also die sind immer direkt, wenn man ein bisschen Zeit zum Nachdenken hat, kommt dann ein ganz schneller Schnitt und wir sind schon wieder in der Gegenwart.
Ja. Definitiv verschenktes Potenzial und da brauchen wir noch mehr. Dann, ich weiß nicht, ob wir bei allen auch noch so viel Raum einnehmen werden. Der Film macht's ja eigentlich auch nicht so sehr. Wir haben Jay Courtney als Boomerang. Didn't know that Boomerang existed, but okay. Der auch gar nicht mal so schlecht ist. Also Jay Courtney, der irgendwie, was hatte er denn gemacht? Hier, Dings, Transformer. Nee, nicht Transformer, wie heißt es? Terminator.
Terminator.
Ja, Entschuldigung.
Witzig, ja. Und er hat den Die Hard, ne? Stirb langsam.
Den habe ich mir schon gar nicht mehr angeguckt, ja, diesen neuen, aber den, ja, den
ich auch Terminator. Nicht, aber ich, ja, genau. Und Divergent, diese Reihe, die jetzt auch im Fernsehen gelandet ist. Und Ive Frankenstein, Jack Reacher. Ja, das sind so die Sachen. Ja, ich muss sagen, ich mochte den bisher in keiner Rolle. Der war immer fehlbesetzt oder er hat richtig schlecht gespielt. Und ich muss sagen, das war der erste Film, wo ich sage so, okay, er hat nicht so viel zu tun,
ja,
aber das, was er gemacht hat, fand ich unterhaltsam und war okay.
Ja.
Das war, ich muss sagen, das war vielleicht so bisher sogar der einzige Jay Courtney-Film, wo ich sagen würde, ey, da würde ich den nochmal sehen. Suicide 2, komm, zeig nochmal ein paar Szenen. Das ist okay. Also der kann gerne dabei sein. Ich finde ihn eigentlich ganz witzig mit dieser assigen Art. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass er der einzige Charakter ist, der wirklich das, was immer vermarktet wurde, so diese Gangstertruppe, diese bösen Jungs, dass er wirklich so einer ist, der wirklich ein bisschen assiger und edgy ist und nicht so,
ja.
Die anderen sind alle nach meiner Meinung sehr klischeehaft und,
ja.
Und sehr glatt gebügelt für das, was sie sein sollen, angeblich im Marketing. Und er wirkt auf mich schon so wie so ein Assi, der die Bierdose wegwirft und dann rülpst, während halt auf ihn 10 Gegner einschlagen gleich und er dann kämpft das und sein Einhorn da holt aus dem Rucksack, ja.
Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Dann haben wir als Killer Croc Adewale Akinuyu Agbaye, den ich zumindest noch aus Lost kenne. Ich weiß nicht, ob du das mal geguckt hast.
Okay.
Da hat er den Mr. Echo gespielt, eigentlich auch sehr, sehr gut. Hier natürlich komplett in der Maske verloren und als Killer Croc irgendwie auch, ich will nicht sagen Fehl am Platz, aber also ich hatte das Gefühl, ich kann mich daran erinnern, dass er einmal was gesagt hat. Ich weiß nicht, ob er überhaupt mehr als einmal was gesagt hat. Irgendwie auch. Und das ist auch so ein bisschen, also da krankt der Film irgendwie auch an diesen viel zu vielen Figuren. Weißt du, wir sind gerade eben die erste Riege durchgegangen. Ich finde so irgendwie, so knapp danach kommt tatsächlich Jake Courtney als Boomerang, wie du sagst, so, das funktioniert alles noch ein bisschen. Und alle, die wir jetzt gleich durchgehen werden, die sind so völlig irrelevant. Die sind einfach irgendwie da.
Ah, nee, da würde ich dir schon nicht mehr zustimmen. Also, beispielsweise Diablo finde ich beispielsweise gar nicht mal so irrelevant im Film.
Der hat zwei Momente oder einen Moment, wo man sagt, also den hätte man komplett rausschneiden können. Also so die Hälfte weg.
Da stimme ich nicht zu, weil er gibt das Thema des Films vor.
Okay.
Ja, okay. Aber das ist vielleicht später mehr.
Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber du hast recht, wir haben hier El Diablo, Jay Hernandez, der mir gut gefällt. Das will ich auch nicht irgendwie hier vergessen. Also ihn, seine Figur, auch das Spiel, das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Den hätte ich viel, viel bedeutender in einem Film gerne gesehen und auch ein bisschen mehr Raum ihm gegeben. Aber sehe ich halt ultimativ irgendwie auch einfach nur, jetzt kommt der Witz, verheizt. Okay. Lassen wir das. Dann haben wir Cara Delevingne als Enchantress, als June Moon. Habe ich auch alles nicht verstanden, warum da irgendwie sie überhaupt dabei. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie echt nichts zu tun hat in dem Film, außer irgendwie komisch zu tanzen. Also gerade als sie da diese böse, also nicht diese Bösewichtwerdung, aber als sie diese Enchantress da wird, diese Maya-Gottheit, das ist alles so abgedreht, das ist alles so bekloppt, dass ich mich echt gefragt habe, was soll das? Also schmeißt die komplett raus aus dem Film und packt den Joker ins Zentrum der Auseinandersetzung. So.
Ja, also da dachte ich auch, okay, was soll das? Was passiert gerade hier? Und ich hatte eigentlich mir gehofft, okay, oh, etwas ganz Neues, auch dieses mystische Element. Oh, das wird spannend, wenn wir erfahren, was es damit auf sich hat. Nur da hat man leider nichts erfahren.
Ja.
Ja, das war das Problem.
Dann haben wir noch Karen Fukuhara dabei als Katana, die irgendwie auch, also, die dabei ist, aber nichts zu tun hat.
Ja, vor allem, sie kommt ins Flugzeug reingesprungen und sagt so, hey, ich bin jetzt dabei, so nach dem Motto. Und ich dachte mir, was ist denn da los? Und dann wird, dann wird zwei oder dreimal erwähnt, ja, sie hat ihren Mann verloren mit diesem Schwert und sie ist von Rick Flagg die Assistentin oder hält ihm den Rücken frei und ich dachte mir nur so, what the fuck, die sieht aus wie so eine Cosplayerin mit dieser chinesischen Maske, die man für 10 Euro bei eBay bekommt oder Amazon und was soll das, also weil ich hatte halt im Vorfeld ein Interview mit David Ayer gelesen und da hat er gesagt, ja, es gibt da dieses mystische Element, das Schwert Seelen und weiteres aufsaugen kann. Und ich dachte so, okay, das klingt spannend. Was ist das? Was erfahren wir darüber? Und bis auf diesen einen Satz erfahren wir ja gar nichts darüber. Und das ist lächerlich. Also.
Ja. Und zu guter Letzt hast du auch schon erwähnt, diesen Colonel Rick Flagg, gespielt von Joel Kinnaman, der irgendwie, glaube ich, bei dem Robocop-Reboot irgendwie mitgespielt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Ja, ich habe das gesehen, er hat die Hauptrolle gespielt und halt auffällt, dass er selbst in Hollywood jetzt nicht so die Karriere gestartet hat bisher. Er hat zwar diese große Rolle jetzt, aber er ist eigentlich bekannt geworden durch die Serie The Killing. Mhm. Und das ist ein schwedisches Remake, also ein amerikanisches Remake von einer schwedischen Serie. Und damit ist er groß geworden. Die von 2011 bis 2014. Netflix hat da, glaube ich, auch 2014 nochmal eine neue Staffel gemacht. Und er ist nämlich auch ist eine Importware aus Schweden. Der hat nämlich verschiedene Serien, die man so kennt. Beispielsweise Spezialeinheit Göteborg hat er mitgemacht. Ja.
Spannend, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Aber gut. Genau. Ja,
da war die Hauptrolle.
Ein voller Cast, viele, viele Leute und
man sollte noch vielleicht bei dem Charakter Rick Flag sagen, dass eigentlich geplant war, Tom Hardy dafür zu besetzen, aber
sollte er nicht Boomerang spielen?
Nee.
Okay.
Also Rick Flag, genau. Okay. Und von daher ja gut, ich finde, Joel Kinnaman hat es jetzt nicht schlecht gemacht, aber ist jetzt auch keine Rolle, wo ich sag, daran werde ich jetzt noch in 2 Jahren drüber nachdenken. Also
ja. Ja, ich habe den eigentlich schon fast eine Woche nach Kinobesuch vergessen, den Film. Aber ja, lass mich kurz Luft holen, lass mich vielleicht ganz kurz versuchen, einen kleinen Rant irgendwie noch aus meinem doch ein bisschen müden Kopf, aber aus dem lodernden Herzen irgendwie abzuledern. Denn letzte Woche, als ich da aus dem Kino kam, ich konnte auch nicht innehalten. Ich habe da ein bisschen, wie man das so macht als Mensch, der aus einem Comicfilm kommt. Man muss dann sofort bei Twitter irgendwie seinen Unmut teilen. Und deswegen tue ich es auch nochmal hier. Ich war richtig, richtig sauer auf den Film. Ich war so unfassbar sauer auf diesen Film, als ich da rauskam. Ich war auch so sauer schon im Film, dass ich echt Schwierigkeiten hatte, nicht diese blöde Leinwand anzuschreien. Weil ich das echt, also, ich muss das einmal kurz loswerden. Also, Das ist Anti-Film, was da passiert ist. Das hat nichts mit Film zu tun, was wir da gesehen haben. Das ist wirklich, also das ist furchtbar. Es ist genau das, was alle Leute, ich beschäftige mich länger jetzt ja so mit Superhelden und auch mit Superheldenfilmen und bin da ja ziemlich drin. Das ist genau das, was ich immer wieder höre bei Marvel. Oh, es passiert nichts in den Filmen, es gibt keine Entwicklung, es gibt keine Charaktere, es muss alles irgendwie in dieser Maschinerie laufen und es ist alles irgendwie keine Erzählung mehr. Genau das ist hier bei Suicide Squad der Fall. Es passiert in diesem Film nichts. Das Problem ist schon mal, Punkt 1, Riesenfallhöhe, weswegen ich eigentlich Bock auf den Film hatte, die Prämisse. Das ist eine Prämisse, die ist nicht einfach umzusetzen. Wir haben ein Team von Bösewichten, ja, die zusammengewürfelt werden, um gegen etwas anderes, größeres Böses ja irgendwie zu kämpfen. Das wurde auch in den Trailern schon angedeutet durch diese Amanda Waller. So nach dem Motto, ja, das ist so die Expendables im Superheldenformat. Ja, wenn denen irgendwas zustößt, wir haben die Schlüssel eh schon weggeworfen. Es ist nicht weiter schlimm, das ist eigentlich nur Kanonenfutter, was wir jetzt zusammenstellen, die aber irgendwie in unserem Dienst stehen. Das musst du erstmal gut umsetzen. Da musst du erstmal auch beim Zuschauer, bin ich der Meinung, dass diese Idee musst du erstmal auch in den Zuschauer pflanzen können, was der Film überhaupt nicht macht. Es gibt in meinen Augen, also erstmal ist es extrem billig gemacht, mit einem Plot-Device, nämlich die kriegen irgendwelche Bomben eingesetzt und deshalb tun sie, was wir wollen. Punkt 2, dann gibt's irgendwelche merkwürdigen Team-Strukturen, ja, und ich gucke da irgendwie auf Guardians of the Galaxy, wo es halt auch so ein bisschen eher so Anti-Helden waren und die sind alle eher so Gauner, aber alles eher so Han Solo-Style, dass man sagt, haben ja trotzdem irgendwo ein gutes Herz und sind ja irgendwie doch auf der Seite des Guten, die müssen halt nur mal einen richtigen Schubs in die Richtung bekommen und dann arbeiten sie zusammen und retten die Galaxie und so. Das kaufe ich dem Film ab. Aber hier funktioniert es halt überhaupt nicht. Es wird immer wieder gesagt, oh, wir sind die Bösen. We are the bad guys. Wir sind die Schlechten, so. Mhm. Das siehst du im Film nicht einmal. Überhaupt nicht. Es wird immer nur erzählt, wie schlecht sie sind. Dann schießen sie auf irgendwelche Seelen und gesichtslosen Zombies, was der Film, also auch völlig verschenktes Potenzial. Es gibt wirklich auch nicht einmal diesen Moment, dass du sagst, boah, das war jetzt irgendwie krass oder das war jetzt echt irgendwie verabscheuenswürdend oder sowas, überhaupt nicht. Also der Film müsste eigentlich die ganze Zeit auf so einer Rasierklinge, das wäre wirklich hohe Kunst, auf so einer Rasierklinge irgendwie schwingen mit den Figuren, dass du sagst, einerseits sind sie ja alle scheiße und verabscheuenswürdig, aber irgendwie ja doch, irgendwie mag man sie ja doch. Und so ein bisschen ist es vielleicht bei Boomerang auch der Fall, dass ich mir denke, wie du sagst, das ist halt irgendwie so ein Assi, der total Spaß macht, aber du siehst halt überhaupt nicht, wo er dieser Bad Guy ist, der da irgendwie ins Rattenloch gesteckt wird und der Schlüssel weggeworfen wird. So, also diese ganze Prämisse fällt schon mal komplett auseinander. Dann hast du das Problem, der Villain macht überhaupt keinen Sinn, ja? Anstatt den Joker da irgendwie nur 8 Minuten reinzuschneiden und den Großteil rauszuschneiden von ihm, schnappen sie sich halt irgend was und sagen, hier ist jetzt die große Maya-Figur und die ist jetzt irgendwie böse und will die Welt zerstören. Dann gibt's wieder den tollen Laserstrahl, der in den Himmel schießt. Das haben wir schon 20.000 Mal gesehen, wie du ja auch am Anfang gesagt hast. Das ist eigentlich Ghostbusters-Finale, was dann nochmal rekreiert wird. Das ist halt schon mal absoluter Blödsinn. Der ganze Film hat auch in dem Filmuniversum eigentlich überhaupt nichts zu suchen, weil nichts irgendwie von Filmuniversum in dem Film drin ist, außer halt isolierte Szenen, bei denen man wirklich merkt, dass wahrscheinlich als er geschrieben hat, war vielleicht Affleck noch gar nicht gecastet oder whatever, aber du merkst, dass halt diese Filme oder der Film halt in sich völlig pausiert, um zu sagen, ach übrigens, weißt du noch, hier gibt's einen Batman in der Filmwelt und hier gibt's einen Joker in der Filmwelt und hier gibt's auch einen Flash in der Filmwelt. Das greift überhaupt nicht irgendwie ineinander, während halt wirklich, ich will eigentlich nicht vergleichen, aber die hohe Kunst bei Marvel ist dann wirklich so wie bei Civil War, dass du sagst, da ist dieser Übergang, dass du diese Bande, die gespielt wird, um Spider-Man reinzuholen, das funktioniert viel, viel eher, auch wenn das eigentlich ja auch so ein bisschen lose und für sich steht. Mhm. Aber das, ja, also es fehlt einfach dieses ganze Fundament eines Filmuniversums, was bei Marvel halt irgendwie schon fast 10 Jahre jetzt irgendwie gesetzt wird. Es wird hier versucht, ganz, ganz schnell zu kreieren. Funktioniert auch überhaupt nicht. Denn die ganze Handlung funktioniert halt auch überhaupt nicht. Also das ist dann wirklich, die werden da irgendwie reingeworfen, dann müssen sie da irgendwie zusammenarbeiten. Denn dieses Geschwurbel die ganze Zeit von irgendwas mit Familie und wir gehören zusammen und wir raufen uns hier zusammen. Und dann gibt's ja diese eine Szene in der Kneipe, wo sie eigentlich so einen ganz kleinen, stillen Moment haben, so ein klitzekleines Highlight in dem Film, verpufft aber auch wieder komplett, wo sie irgendwie da sitzen und sagen, we are the bad guys, so, aber irgendwie so just fuck it und lass uns irgendwie mal anstoßen und wo der Film auch mal zur Ruhe kommt. Verpufft, wie gesagt, völlig. Dann ist der Film auch komplett kaputt geschnitten. Man merkt, dass da im Nachhinein irgendwie mit Musik versucht wird, was aufzujazzen, was so gar nicht konzipiert war. Der Film ist in der Struktur völlig kaputt, durch diese ganzen Schnitte und Vorausgriffe und Zurückgriffe. Und dann erklärt uns der Film irgendwie auch schon Sachen, die wir gesehen haben und tut so, als ob das die große Revelation wäre. Also auch absoluter Mist. Nichts macht da in diesem Film Sinn. Der ist so egal. Und als der Film dann noch zu Ende gegangen ist und wirklich, also die Figuren, alles gerät zurück in den Ausgangszustand. Sie sind wieder zurück im Gefängnis. Und es hat sich, und das ist das Geile, es hat sich nichts verändert. Es hat sich nichts bei irgendjemandem verändert. Niemand ist geläutert. Niemand ist noch böser geworden. Niemand hat irgendetwas erreicht, erringen müssen in einem Film, hat überhaupt keine Wandlung durchlebt, außer dass Will Smith jetzt sagen kann, ich darf ab und an mal meine Tochter besuchen und Harley Quinn vom Joker befreit wurde. So, das hätte auch schon 5-mal vorher im Film passieren können, wenn man nicht immer gesagt hätte, ups, jetzt machen wir hier irgendwie die Szene rein, wo es doch nicht klappt, damit wir am Ende das große Finale haben. Das ist alles, also dieser Film ist so irrelevant, der ist so egal, der ist so sinnlos, der hat nichts zu erzählen, nichts zu zeigen, der liefert auch nichts in ein Filmuniversum hinein und es tut mir in der Seele weh für diesen David Ayer, dass er da so durchgeschleift wurde, dass er da so durchgepeitscht wurde, jetzt auch am Ende noch seinen Namen hinhalten muss, weil er sagt, ja, ja, das ist schon alles meine Schnittfassung und das ist alles so geplant gewesen und dass dieses Studio im Nachhinein so Schiss bekommen hat und dieses Ding so kaputt geschnitten hat, damit irgendwie noch der schnelle Dollar gemacht werden kann, anstatt halt eben so etwas organisch und auch ein bisschen, ja, kontrolliert wachsen zu lassen, wie es bei Marvel der Fall war. Und es macht mich einfach nur sauer. Und ich bin auch echt so weit, ich bin aus dem Kino gegangen und hab mir gedacht, gut, das ganze DC-Ding, let's burn it down und es ist vorbei. So, lass auf der Ruine tanzen und wir brauchen uns nicht mehr damit weiter beschäftigen. Ich habe keinen Bock mehr auf Wonder Woman. Mir tut's auch in der Seele weh, dass Ezra Miller als Flash gecastet wurde, weil ich fand ihn großartig in Perks of Being a Wallflower und ich will wirklich auch sehen, was für ein Flash er da bringt. Aber ich glaube, es wird einfach wieder völlig egal sein und im Nachhinein kaputt geschnitten. Und ich bin echt, also ich bin eigentlich durch damit. Und damit bin ich auch durch mit diesem Rant und versuche irgendwie wieder zur Vernunft zurückzukommen und zu sagen, jetzt lass mal genauer gucken, was da eigentlich los ist. Aber ich musste das einmal loswerden.
Du hast mir richtig Angst, wenn man sagen, Christian habe ich ja noch nie erlebt.
Siehst du, der Film macht mich auch zum Bösewichten, so.
Ja, ja, ich merke das schon. Also, dass du sogar sagst, eine Comic-Verfilmung, davon habe ich genug. Wow, und das muss es erstmal schaffen. Ja, also vieles, was du kritisierst, das ist vorhanden. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht so diskutieren, sondern da bin ich voll bei dir. Aber ich muss sagen, mir hat insgesamt der Film von den ganzen DCU-Filmen einfach Spaß gemacht. Also er wirkte auf mich wie ein Zusammenschnitt aus YouTube. Also du sagst völlig richtig, der Schnitt ist eine Katastrophe. Es war ja auch so, steht auch in diesem Artikel von Hollywood Reporter, es gab zwischendurch zwei Fassungen, weil das Studio sich nicht sicher war. Und die zweite Fassung, also die erste Fassung war von David Ayer, und die zweite Fassung war, jetzt kommt's, von der Firma, die den Trailer geschnitten hat und bisher noch keinen Film geschnitten hat.
Ja.
Und sondern immer nur bisher Trailer. Und jetzt, was wir im fertigen Film haben, ist eine Mischung aus beiden, was das Ganze noch obskurer
macht. Wow.
Und die erste Hälfte ist von Trailer Park, so heißt die Firma, die den Trailer geschnitten hat, und man sieht auch an der Schnitttechnik, dass die ganz anders ist.
Ja.
Dass am Anfang ganz viel zack, zack, zack einfach reingebracht wird
und da viel haben mit wir Musik und ja.
Musik-Cue, da haben wir ein Musik-Cue, aber nichts ausgespielt, und da haben wir irgendwie so eine komische bunte Blende wie im Trailer. Und dann so, wenn's zum Einsatz hingeht und wir sozusagen losgehen mit den Charakteren, da ist der Schnitt wieder auch ganz anders. Da ist ja etwas klassisch filmischer. Es gibt zwar immer noch vereinzelt Rückblenden, aber ja, es war beispielsweise vorher geplant, dass der Film anfängt mit Enchantress, wie sie in dieser Ruine ist. Das war ursprünglich Anfang von Air gedacht. Und man sollte sozusagen mit den Charakteren, also man hätte erstmal erlebt, was die Charaktere erleben. Und dann wäre es erstmal irgendwann, glaube ich, im zweiten Akt ins Gefängnis gekommen. Und dann hätten sie diese Redemption halt bekommen, also diese Erlösung, dass die weniger Strafe oder beziehungsweise voll frei sind, ja. Und das ist der Hauptpunkt, warum der Film so katastrophal ist in seinem technischen Bezug, weil er halt als organisch dramaturgischer Film, und ich habe das Gefühl, wir sagen eins zu eins das, was ich beispielsweise bei Batman v Superman gedacht habe.
Yep.
Der Ultimate Cut rettet da ja ein bisschen was, aber trotzdem ist es sind so einzelne Fragmente, das ist ein Puzzle, wo die einzelnen Puzzleteile super gut aussehen, aber wenn du dann über das ganze Puzzle schaust, ist es einfach nur hässlich. Und ja, das ist leider da. Zur Musik muss ich sagen, so in der ersten Hälfte, ich muss zugeben, mir hat das teilweise Spaß gemacht. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich in diesem Film sehr häufig unterhalten werde. Aber diese Schnelligkeit, diese Musik, dieses Bunte im Film, es gibt ja ein paar Memes, wo der Film mit einem Joel Schumacher verglichen wurde, weil da auch viel Neon und Bunthaftigkeit ist, und ja.
Ich habe mir auch ein bisschen was an Reviews und Rezeptionen irgendwie angeguckt, und ich glaube, das größte Stichwort auch, auf das Studio reagiert hat, ist diese Ernsthaftigkeit der Filme. Und viele sagen, der Film ist schon lustiger und der Film macht mir Spaß. Und das sehe ich auch. Ich habe da aber so meine Probleme mit, weil ich schon das Gefühl habe, dass, wie soll man sagen, dass da in der Wunde eigentlich eine Clownsmaske aufgesetzt wird. Also der Film will eigentlich in seiner ersten Fassung, in dieser Ayer-Version, in dieser eigentlichen Intention, will der gar nicht so witzig sein, will der gar nicht so viel Spaß machen. Und dann wurde halt noch so mit Lippenstift da irgendwie noch ein Grinsen drüber gemalt. Und das finde ich, das funktioniert für mich halt, also klar, natürlich gibt's auch ein paar lustige Momente. Und wie gesagt, Boomerang fand ich auch witzig als Figur. Also viele Sachen haben dann auch irgendwie funktioniert. Aber für mich konnte das halt nichts retten. Und es gab echt auch so ein, zwei Momente bei der Musik. Ich fand's echt anstrengend, weil also es gab echt eine Szene, da habe ich die Dialoge teilweise gar nicht verstanden. Da war die Musik so laut aufgedreht und auch so ein bisschen rockiger, so ein bisschen euphorischer. Und ich hatte das Gefühl, der Moment trägt das hier gar nicht. Also das ist eher ein ruhigerer Moment, der jetzt aber irgendwie lauter aufgedreht wird in seiner Intensität durch die Musik. Das fand ich halt auch eher anstrengend. Also ich nicht falsch verstehen, ich verstehe das auch voll. Also ich kann das auch alles sehen und kann das auch nachvollziehen, dass Leute sagen, ja, aber hat mir Spaß gemacht so. Aber also auch, dass du gesagt hast, dass da echt zwei Filme im Endeffekt zusammengeschnitten wurden, da macht auch einiges jetzt wieder mehr Sinn, so, weil das sieht man eben auch, finde ich. Gerade wie du gesagt hast, so die erste Hälfte oder die ersten 30 Minuten oder so, das ist stilistisch irgendwie auch alles total anders.
Ja, also was ich beispielsweise sehr, sehr auffällig fand, natürlich für mich als Mensch, der auch mit Filmen arbeitet oder im Filmbereich arbeitet, beispielsweise, wie die Rückblenden gestaltet wurden, weil da hat man diese bonbonfarbenen Übergänge geschaffen, die wir eigentlich auch so ein bisschen angedeutet im Trailer gesehen haben. Und ich war dann echt überrascht, als wir dann plötzlich am Anfang des Films diese Mappen haben und dann wie in einem Spiel eingeblendet wird, okay, hier ist Deadshot, er hat noch nie daneben geschossen und in ganz vielen bunten Buchstaben kommt das und als Witz kommt dann so viel Information, dass man gar nicht mehr mitlesen kann und ich denk mir auch, hallo, also das ist ja der Wahnsinn, dass wir einen Charakter als erstes sehen, nur mit Schrift, das ist ja, antifilmischer geht's gar nicht.
Ja,
und ich war sehr überrascht vom Anfang des Films halt, dass er wirklich so einen Ton auch anschlägt. Ich dachte so, oh, okay, so ein Film ist das. Ich dachte, das wären nur die Trailer. So von wegen, okay, die Trailer sind so bunt und so witzig geschnitten und getimed, damit die Zuschauer reingehen und wir bekommen dann Real Shit sozusagen. Mhm. Aber was dann da war, also das hat mich wirklich überrascht. Mich hat es zwar unterhalten, aber ich sag mal so, mein fachliches Wissen muss ich da ausschalten, um es mich unterhalten zu lassen. Weil ich merke natürlich schon, dass es derbe schlecht ist. Aber ja, wie du sagtest, es ist ein Produkt, was auf schnelles Geld aus ist. Ne? Also,
ja, und ich habe auch echt das Gefühl, dass dort, also ich hau ja auch gerne auf Snyder drauf und auch auf Batman vs. Superman und Man of Steel und so und sehe, also für mich ist da schon in der Grundkonzipierung eine ganze Menge schiefgelaufen. Aber jetzt so nach Suicide Squad, ich find's halt auch so schwierig, weil du merkst einfach, dass so mittendrin der Kurs korrigiert wird. Also dass wirklich auch dieser Film eigentlich, glaube ich, so im Ton, in seiner Stimmung her viel eher an diese Welt passt, die auch in Batman vs. Superman durchkam. Und jetzt aber so, also ne, wie so ein Zug, der im Fahren noch umgeleitet werden muss.
Ja,
und das
ja.
ist halt wirklich ein Unfall, ja, wie man so schön sagt, Trainwreck. Und das finde ich, das ist so, ich würde so gerne diesen Aircut auch sehen. Ich würde so gerne wissen, was da eigentlich ursprünglich angedacht war. Das wird mir wahrscheinlich auch nicht gefallen, aber ich glaube, auf einer ganz anderen Ebene wird es mir nicht gefallen, als so ein Ding, wo ich mir irgendwie denke, ja, das ist irgendwie handwerklich auch schon so kaputt, was der andere, glaube ich, nicht gewesen wäre.
Ja, also ich kann nur empfehlen, vielleicht kannst du das verlinken, es gibt so einen Reddit-Artikel, wo jemand das beschreibt und das scheint auch, wenn man jetzt gewisse Interviews mit David Ayer von früher auch noch vergleicht, wo noch nicht die Nachdrehs waren, klingt das alles sehr plausibel und wurde von mehreren Quellen auch bestätigt. Und da sieht man halt auch, wie der Film verlaufen ist. Also es gibt dann halt Szenenbeschreibungen und viel mehr Joker-Szenen beispielsweise auch, und die wir gar nicht gesehen haben im Film. Und das ist schon der Wahnsinn, dass halt ich verstehe auch ehrlich gesagt die Führungsriege von Warner nicht, weil ich als Unternehmen, wenn ich sehe, ey, Man of Steel ist schon nicht so toll angekommen, nett gesprochen, Batman vs. Superman war auch eine Katastrophe, immerhin, ey, das waren Batman und Superman, ne, und jetzt nochmal so einen heftigen Kursänderung zu fahren, finde ich schon heftig. Und ich bin mal gespannt, weil ich habe echt Hoffnung, im Gegensatz zu dir, dass Wonder Woman was wird. Ich habe sehr viel Spaß beim Trailer gehabt und ich habe da ein ganz gutes Gefühl, weil Warner auch hoffentlich weiß, dass sie nicht nochmal sowas abliefern können, sowas Zerstückeltes. Und ich frage mich nur, was machen die Entscheider? Wieso machen die Entscheider das, wenn die erste Erklärung ist natürlich in der Hoffnung, mehr Zuschauer zu bekommen, aber die müssen doch auch selbst wissen, als Filmkenner. Also es gibt ja ein paar Leute, nicht nur Anzugträger, die entscheiden, okay, wir müssen dann umschneiden, die wissen was von der Materie, und da verstehe ich halt nicht, warum sowas Drastisches passiert. Da muss ganz viel Panik wohl bei Warner da gewesen sein. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Also eine Ferndiagnose, die auch von kompetenten Leuten durchgeführt wurde, die ich in der Beobachtung auch ganz interessant finde, ist eben, dass der Chef von Warner halt als erster Studiochef auch in der Filmgeschichte von Hollywood kein Kreativer ist, sondern es ist ein Mensch, der aus dem Marketing kommt, der es eben bis an die Spitze von Warner geschafft hat. Und da könnte man ja eben unterstellen, dass es da so eine gewisse Ferne zum eigentlichen Produkt gibt, nämlich zum Film, und eher eine Nähe zum Verkaufen des Produktes gibt. Und das muss man natürlich auch dazu sagen, also diese ganzen Scheißhaufen, die da bei Warner rausfallen und sich Superheldenfilme nennen, die verkaufen sie dafür ziemlich anständig. Also die floppen ja nicht, oder die floppen ja zumindest nicht in diesen Dimensionen, in denen man irgendwie davon sagen könnte, dass es halt irgendwie ein Riesenflop wäre oder sowas. Und ja, ich hab so das Gefühl, also als du das gerade so beschrieben hast, hat sich bei mir so ein Bild aufgemacht. Und dieses Bild ist halt irgendwie so ein betrunkener Anzugträger, der so die ersten drei Knöpfe aufgemacht hat, die Krawatte hängt ein bisschen schief, aber versucht noch so die Präsenz zu wahren, der halt irgendwie an so einem Roulette-Tisch oder an so einem Pokertisch irgendwie sitzt, ein Pokertisch vielleicht eher, und irgendwie schon 30.000, 3 Millionen, whatever, in der Miese ist und sich aber immer noch ein Blatt dealen lässt und immer noch sagt, immer noch alles irgendwie verdoppelt und sagt, alles oder nichts, auf die nächste Karte, auf die nächste Hand, und immer noch der Meinung ist, dass er irgendwie aus dieser Nummer rauskommt und irgendwie noch als Sieger vom Tisch gehen kann und eben sozusagen als Gewinner irgendwie noch aufstehen kann. Und alle um ihn herum stehen daneben und sagen, Alter, lass mal gut sein, schlaf dich mal aus, komm morgen nochmal wieder und dann geht's wieder besser. Und so denke ich halt irgendwie darüber nach. Ich verstehe halt echt nicht, also ich verstehe es auf einer pragmatischen Ebene natürlich, das ist auch ein Investment, das ist halt ein Business, so das wäre ein Rieseneingeständnis, da jetzt irgendwas runterzufahren und irgendwie neu zu starten oder sowas, das Gelächter im Internet wäre riesengroß, aber ich, also aus der Perspektive verstehe ich, dass man halt versucht, an diesem fahrenden Zug irgendwie einen Wechsel an allen Komponenten vorzunehmen, aber ich halte es halt immer noch für falsch. So, mach das Ding wirklich zu, setz dich hin, lass das irgendwie 3 Jahre abkühlen oder so, und dann kommst du nochmal mit einem Fundament, mit Überlegungen, irgendwie auch mit einem erzählerischen Drang zurück, und aber das ist eine ideale Welt. Ich weiß, dass wir in der nicht leben.
Ja, aber ja, ich würde aber schon sagen, es braucht da nicht 3 Jahre. Also da braucht es einfach nur, was jetzt hoffentlich geschehen ist. Jetzt haben sich ja die Strukturen der Entscheider geändert, dass beispielsweise Charles Roven, Zack Snyder und Deborah Snyder weg sind vom Fenster. Es ist halt einfach so. Jeff Jones und noch Berger, ich weiß jetzt nicht, wie er mit Vornamen heißt, die beide jetzt zuständig sind, und ich hoffe da Gutes, weil Jeff Jones ist ein toller Comic-Autor und toller, der hat ja tolle Sachen auch in der Filmwelt geschrieben, ne? Also beispielsweise die Flash-Serie ist großartig, also das,
ja,
ist
ja, ich mag die
eine tolle Sache, und ich hoffe, ich habe halt die Hoffnung, ganz naiv, weil ich will auch, dass es dieses Anti, ich sag mal, diesen Gegenpol zu Marvel gibt, einfach, dass wir
Konkurrenz
haben, ne? Also,
absolut.
Ist ja auch in deinem Sinne, natürlich.
Absolut. Und ich meine, du kennst mich ja auch ein bisschen, also hier hängen irgendwie mehr Superman-Poster in meinem Zimmer als irgendwie alles andere. Und der Drang, ja, ist ja auch bei mir da, das sind halt eigentlich meine Figuren. Aber ich bin halt echt so weit, dass ich sag, scheiß drauf. Es muss halt, weißt du, es muss einmal richtig krachen, und dann kannst du es halt wie bei so einer Ehe oder sowas. Du kannst nicht jede Ehe retten. Manchmal, da kann auch der Paartherapeut nichts mehr reißen, so, das ist die Scheidung, die da irgendwie nötig ist, und dann verliebt dich nochmal neu, und dann kannst du glücklich werden, so. Und so ähnlich fühlt sich das bei mir irgendwie auch gerade an, aber.
Ich glaube, so haben sich Fantastic Four Fans letztes Jahr gefühlt.
Absolut, absolut. Ich habe den Film auch gesehen, das war auch eher so ein Zugunfall. Lass uns vielleicht nochmal versuchen, ein wenig konkreter auch auf den Film einzugehen. Ich weiß, ja, das Bedürfnis ist sehr, sehr groß, auch noch darüber hinaus, auch über dieses ganze DC-Ding zu reden und zu denken. Vielleicht kommen wir da am Ende auch nochmal hin. Ein Punkt, den ich zum Beispiel rausgreifen möchte, den ich in den paar Reviews auch noch gar nicht so irgendwie gesehen habe, der mir aber aufgefallen ist, ist zum Beispiel auch diese Stadt, der Ort, die Filmwelt im Grunde genommen, die uns da aufgemacht wird in Suicide Squad. Ich hatte da auch so meine Probleme mit, weil es auch so unfassbar austauschbar aussah. Also wir kennen Metropolis. Wir kennen Metropolis aus Man of Steel. Die Hälfte davon wurde in Schutt und Asche gelegt, zu Batman vs. Superman wieder aufgebaut. Wir kennen mittlerweile Gotham City und haben dann ja in Batman vs. Superman erfahren, dass die beiden ja sehr nah beieinander liegen, sehr nah miteinander verwandt sind. Schlussendlich vielleicht auch fast identisch aussehen, also noch nicht mal irgendwie so einen unterschiedlichen Charakter in ihrer Darstellung haben. Aber jetzt haben wir eigentlich eine dritte Stadt, ich glaube Midway City heißt es, die, glaube ich, auch die Heimatstadt von Flash eigentlich ist oder so, aber da bin ich gerade auch nicht so bewandert. Aber wir haben eigentlich einen dritten Schauplatz. Wir haben ein drittes Kapitel, einen dritten Teil in dieser großen Filmwelt. Und auch da hatte ich wieder das Gefühl von, Das sieht genauso aus wie in den anderen Filmen. Also ich habe nicht erkannt, visuell erkannt, dass das ein anderer Schauplatz sein soll als irgendwie der Ort, den wir irgendwie schon ein, zweimal gesehen haben. Sieht halt immer alles aus wie New York, sieht immer irgendwie alles so ähnlich aus, typische amerikanische Großstadt, was ich sehr schade fand. Ich hatte auch nicht den, oder ich weiß auch nicht, ob das irgendwie anderen Kinogängern ähnlich ging, dass da viele rausgingen und sagen, also oder denken, dass es genauso irgendwie Gotham City oder so war. Und das finde ich ist total verschenktes Potenzial. Also da hätte man die Location irgendwie reizvoller anders gestalten können, außer halt irgendwie im Dunkeln, bei Regen, Hochhäuser, Hälfte brennt, ein bisschen was kaputt, das war's.
Ja, also eine kleine Korrektur, Flash ist in Central City zu Hause. Ich als alter Flash-Fan weiß das. Ja, also ich muss sagen, mir ist das nicht negativ aufgefallen. Ich muss sagen, ich fand eigentlich dieses Dunkle, dadurch, dass ich halt auch düstere Filme mag, nicht störend. Aber jetzt, wo du sagst, okay, also der Hauptpunkt, da bin ich voll bei dir, diese ganze Filmwelt, die wir in Suicide Squad sehen, wir sehen ja auch kurz Gotham, die fühlt sich so wahnsinnig austauschbar an. Und das ist generell sehr schade, weil beispielsweise bei Batman Begins, um mal einen Film zu nennen, der jetzt nicht in DCU verortet ist, da haben wir halt so eine Art Blade Runner Stimmung und da finde ich das hier total austauschbar. Das hätte auch irgendwie ein Michael Mann-Film sein können, ein x-beliebiger Thriller, der in Amerika halt spielt. Und das ist schade, weil wenn man schon so eine Filmwelt macht, wieso, also so ein Shared Universe, wieso spielt man nicht damit? Und ja, das ist so wahnsinnig einfach und das fühlt sich für mich auch so an, als ob man da lustlos rangehen würde. Man sagt dann so, okay, wir haben jetzt diesen Faktor Harley Quinn und den Joker und dann nehmen wir noch Deadshot mit Will Smith und machen wir einfach mal. Und wir machen uns jetzt nicht irgendwie Gedanken, wie die Stadt aussehen soll, sondern das ist einfach ein paar Hochhäuser, ein paar dunkle Gassen, das war's. Und das finde ich auch schon sehr schade, weil David Ayer kann auch eigentlich Örtlichkeit immer ganz gut ausnutzen. Es gibt beispielsweise bei Fury, ganz kurz, gibt es nur so eine Schlachtszene und da benutzt er den Ort sehr interessant mit den Panzern auch. Und das fand ich für mich sehr interessant. Und da nach Fury dachte ich auch, oh, der Regisseur wird eine Comic-Verfilmung machen, das wird bestimmt spannend, wie er auch mit Distanzen und Action umgeht. Und hier war es total langweilig, auch wie mit Action umgegangen ist. Da hatte ich das Gefühl, die Charaktere wurden so geschnitten, wie bei diesem Every Frame a Painting Video. Die konnten alle keine wirkliche Kampfchoreografie wirklich gut. Und deswegen sind die Schnitte auch so häufig gesetzt und die Kämpfe so langweilig auch.
Ja. Ja, und auch das Finale ist ja fast irgendwie nicht im Schatten, aber das ist ja eigentlich auch nur Silhouetten der Figuren mit irgendwie Nebel und Dunkelheit. Und klar, da könnte man, oder hätte man irgendwie ein bisschen das noch vielleicht mehr stilisieren müssen, um da vielleicht auch noch was Eigenes draus zu machen. Aber so, also für mich wirkte das auch stinkend langweilig, weil du sagst, so im Schnitt erkennst du schon die Hälfte nicht und dann ist das Bild noch so langweilig gestaltet, dass es auch nicht irgendwie interessanter wird.
Ja, David Ayer ist ja auch immer ein Regisseur gewesen, darf man nicht vergessen, der sehr viel Hand gemacht hat. Und auf Twitter ganz am Anfang, weiß ich noch, da hat er für Suicide Squad so eine Batterie also im Film ist es ja so, wenn es Schüsse gibt, gibt es hinter der Wand Batterien, die diese Schüsse halt hervorrufen und man sieht praktisch das Eintreffen der Kugel durch so eine Batterie. Und das hat er halt gepostet und dann dachte ich, oh, das wird vielleicht so ein Actionfilm wie in den 80er, 90ern, sehr klassisch gedreht. Und da kennt er sich auch gut aus mit diesen handgemachten Effekten, weil er hat ja diese kleinen Filme inszeniert. Und wir haben ja hier irgendwie Ghostbusters 2016, vielleicht spielt das im gleichen Universe auch noch. Und ja, keine Ahnung. Also das hat mich auch sehr überrascht, dass sehr viel mittelmäßiges CGI auch da war oder schlechtes CGI.
Ja. Ja, das wirkt alles ein bisschen ideenlos, ne? Auch diese Zombie-Wesen, die halt.
Ich muss sagen, es gab eine Szene für mich vom Action-Teil, die hat mich beeindruckt, aber war jetzt auch nichts, was was filmhistorisch relevant ist. Aber da dachte ich so, wow, Badass-Moment, bitte mehr davon. War die Szene, wo halt Deadshot, also Will Smith, halt irgendwie so 20 von diesen Gesichtslosen tötet und diese SWAT-Einheit von Rick Flag auch dabei ist, sondern ihre Waffen wegstecken, weil er alles macht. Und das, ja, diese Szene dachte ich so, wow, ja, bitte, bitte mehr davon. Also das hat mir irgendwie Spaß gemacht.
Ja, da steht er doch irgendwie auf so einem Auto und
genau.
Hat ja auch so ein bisschen, ist ja ein bisschen auch Payoff zu einem Dialog vorher, als Rick Flag ihm ja vorwirft, so, ey, wenn es hier hart auf hart geht, bist du doch der Erste, der wegrennt, und dann ist Deadshot aber der Erste, der nach vorne rennt und irgendwie alles im Griff hat. Fand ich auch cool. So, fand ich auch sehr, sehr schön. Ja, aber irgendwie auch ein bisschen wenig natürlich so im gesamten Film.
Ja, aber lass uns mal über die Figuren reden. Ich habe nämlich irgendwie Lust, über die Figuren noch ein bisschen zu reden. Also ich muss sagen, mich hat's überrascht, wie gut dieser Story-Arc mit Will Smith funktioniert, also mit Deadshot funktioniert hat, oder Tochter. Ich habe, wo ich das schon gelesen habe und mich so ein bisschen auch reingelesen habe, weil ich ja bei diesem Badcast auch dabei bin und mich auch etwas informieren wollte, da dachte ich so, oh weia, das wird super kitschig. Vor allem, weil Will Smith mit seinem Sohn auch in letzter Zeit nicht unbedingt so die besten Szenen gespielt hat. Und ich war hier sehr angenehm überrascht, wie auch, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, aber die Kinderschauspielerin, also die Tochter von Deadshot spielt, wie gut sie auch spielt, wo Batman auftaucht und sagt so, nein, lass es zu. Das fand ich schon sehr rührend. Und ich muss noch eins sagen, bevor ich das vergesse. David Ayer hat im Interview gesagt, Batman kommt vor und er wird aus Sicht der Bösen gezeigt und deswegen wird er super bedrohlich. Ich war so enttäuscht, dass es nur 2 Minuten waren, gefühlt 30 Sekunden, dass Batman im ganzen Film vorkommt. Und da habe ich das Gefühl gehabt, was du schon erwähnt hast, da hätte mir so eine Epik von Zack Snyder gut getan. So, weil das wirkte für mich so ein bisschen, jetzt ganz harsch ausgesprochen, wie eine bessere Episode von einer Serie. Und das fand ich sehr schade, weil ich fand diesen Aspekt eigentlich, weil David Ayer hat immer in Interviews, wenn er gesagt hat, ja, ist es ihr Cut, hat er gesagt, ja, ich habe beispielsweise darauf bestanden, dass Batman dabei ist. Und da muss ich echt grinsen, weil Batman ist vielleicht 2 Minuten im Film und echt nicht spannend inszeniert. Also, ja, Mann, oh Mann, ey. Aber lass uns mal wieder zurück zu den Figuren. Ich verquatsche mich hier. Und zwar Harley Quinn. Was sagst du zu Harley Quinn?
Ich will erst noch was zu Deadshot sagen, weil für mich hat das zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert mit der Tochter. Also ja, isoliert, rausgeschnitten, schon. Aber im größeren Kontext ist das halt so fucking what? Deadshot hat eine Tochter. Und? Also ich fand's halt, also wie so vieles, also Potenzial ist ja vorhanden. Und wenn Deadshot irgendwie davon erzählt, dass er eigentlich das auch ganz gut findet, Leute zu töten, da war mein Interesse geweckt, dass ich dachte, aber das ist ja eigentlich auch ein Riesenkonflikt als Vater, und also da gäbe es halt Momente einzuhaken und halt mehr auch aus ihm rauszuholen und vielleicht das auch zu seinem großen Konflikt zu machen, dass er einerseits ja irgendwie eine Vorbildfunktion hat und eine beschützende Rolle gegenüber seiner Tochter, gleichzeitig der beste Kopfgeldjäger überhaupt ist und halt vielleicht sogar den Job, weil er ihn so geil findet, auch schon fast umsonst machen würde. Aber das macht der Film halt überhaupt nicht. Und fand ich auch im Finale halt sehr egal, dass da auf einmal irgendwie die Tochter vor ihm steht und sagt, nein, Papa, bitte rette nicht die Welt, sondern tu es nicht. So, das hat auch dann wieder überhaupt nicht funktioniert. Aber es gibt für mich niemanden in dem Film, der eine Motivation hat oder eine funktionierende / glaubhafte Motivation. Und Harley Quinn genauso. Ich weiß nicht genau, was da jetzt mit ihr los sein soll, weil es blitzen halt manchmal diese Momente auf. Gibt's ja dann auch in dieser Wunschvorstellung, die da glaube ich auch am Ende irgendwie gezeigt wird, dass sie eigentlich am liebsten so ein gut bürgerliches Leben mit dem Joker, also mit nicht dem Joker als Joker, sondern mit Jared Leto quasi haben würde. Verstehe ich nicht. Also ist für mich so, es ist so egal. Also es erdet dann niemanden, es gibt keine Mensch, Vermenschlichung dadurch, sondern sie ist halt einfach, also im positivsten aller Momente, eine Cartoon-Figur, die halt irgendwie ein paar One-Liner rausballert, ihr sexy Outfit anhat und mit einem Baseballschläger unterwegs ist. Dann funktioniert Harley Quinn für mich sehr, sehr gut. Die ist einfach völlig durchgedreht. So. Und das reicht mir auch bei der Figur. Und deswegen, also wie gesagt, also es gibt, also keiner der Figuren hat für mich, auch hier der El Diablo, den ich auch mit am interessantesten fand, weil der vielleicht noch am ehesten sowas wie so ein Arc irgendwie hat, wie so eine Veränderung irgendwie hat, bei dem irgendwas innerlich auch passiert. Aber schlussendlich ist mir das auch irgendwie alles viel zu egal, dass der seine Familie umbringt oder so, weil der ganze Film nie etwas damit macht. Also er schmeißt was hin, er deutet was an, er gibt uns eine Rückblende, aber er arbeitet halt nicht damit. Und dann ist mir das, wie gesagt, alles einfach zu egal, was diese Figuren ausmacht. Wobei sie eben in Potenzial vorhanden sind und viel, viel interessanter sein könnten und mich auch viel mehr interessieren könnten, aber halt eben nicht in dieser Ausführung.
Ja, nur ich muss sagen, ich bin selbst davon mittlerweile etwas genervt, weil ich schon irgendwie das Gefühl habe, wir haben jetzt diesen dritten DCU-Film und eigentlich kann man zu jedem Film sagen, ja, der hatte interessante Ideen, ja, der hatte irgendwie Potenzial, ja, der hatte vielleicht richtige Ansätze. Sind alles keine Totalkatastrophen, aber die Ausführung ist dann sowas von grässlich und irgendwie habe ich persönlich halt überhaupt keine Lust mehr, das immer als Argument auch beschönigend zu nennen, weil Ideen schön und gut, aber wenn die Ausführung nichts ist, dann ich möchte endlich mal wieder einen guten Film sehen und von Warner DC und beispielsweise fände ich sehr interessant, das habe ich mir nach dem Film gedacht, fände ich einen konzentrierten Film auf Harley Quinn und dem Joker interessant, weil da würde doch jeder danach schreien, also ganz ehrlich.
Gerne auch mit Batman, gerne da so ein...
Genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen und dann gerne auch mit einem größeren Auftritt oder Nebenrolle von Batman. Ich fände das total interessant, mal Batman, weil wir schon so viele Joker-Interpretationen hatten, aus der Sicht vom Joker zu sehen mal. Und das wäre doch super spannend. Und beispielsweise die Analyse von dieser Beziehung zwischen dem Joker und Harley Quinn ist ja auch sehr interessant eigentlich. Und es gibt auch, wenn man jetzt hier bei Suicide Squad auch ein bisschen genauer hinguckt, war wohl das Thema, dass Harley Quinn keine Babys bekommen kann auch. Weil wir haben in dieser einen Einstellung, wo der Joker die ganzen Waffen hat, ist ziemlich prominent Babysachen platziert am oberen Bildrand. Und man sieht Babystrampler, man sieht so Fläschchen und Körbe für Babys und all das. Und es gibt eine Dialogzeile, die ich habe sie jetzt gerade leider nicht im O-Ton drauf, aber die wurde, glaube ich, auch leicht weggeschnitten, aber suggeriert so etwas. Diese Szene, wo sie wiederkommt vom Joker, wo er im Hubschrauber dann irgendwie gegen das Hochhaus geflogen ist und sie dann im Regen so ein bisschen weint, die wurde ja neu gedreht. Und am Anfang der Szene deutet sie so etwas zu Deadshot an. Und ja, das finde ich beispielsweise schade, dass die nicht die Eier hatten, muss ich klar so formulieren, da nicht, weil das wurde ja irgendwann mal bewilligt. Man hat irgendwann gesagt, okay, dreh das, David. Ja. Und von daher finde ich das sehr schade. Und was ich noch sagen muss zu den Charakteren, ich war sehr überrascht, wie gut für mich Harley Quinn und Deadshot zusammen funktioniert haben, weil ich das Gefühl hatte, in sehr kleinen Momenten nur, und die habe ich mir wirklich auch rausgezogen, weil ich halt den Film nicht komplett madig machen möchte, du auch nicht natürlich, aber und zwar, es gibt diese Momente, wo Deadshot fragt so, hey, warum bist du denn eigentlich so verrückt und warum machst du das? Und im Laufe des Films habe ich das Gefühl, dass Deadshot, Harley Quinn sich gegenseitig sehr verstehen, ohne dass es so besprochen wird. Und das fand ich, diese einzelnen Blicke zwischendurch, da funktionieren halt die Schauspieler, Will Smith und Margot Robbie, sehr gut. Und da war ich überrascht, weil ich dachte so, okay, das große Pärchen in diesem Film wird Jared Leto und Margot Robbie sein, also der Joker und Harley Quinn. Aber eigentlich war es für mich Deadshot und Harley Quinn. Und das hat mich sehr überrascht.
Ja. Und auch da sehe ich halt irgendwie dieses Potenzial. Also diese beiden Figuren, die irgendwie Maske und Rolle spielen, und dahinter, glaube ich, auch ein bisschen mehr Raum irgendwie noch für Menschlichkeit ist, aber man gibt das ja ungern so nach außen hinzu. Und dann, wie du sagst, so in manchen Blicken, die da ausgetauscht wurden, hatte ich auch so das Gefühl, dass das so ein stilles Nicken oder Anerkennen des Gegenübers irgendwie war. So nach dem Motto, okay, ich weiß, du bist gar nicht so bekloppt, wie du dich hier gibst, aber das ist so dein Ding und das ziehst du ja durch, alles klar. Und dass beide da auch so eine gewisse Anerkennung irgendwie füreinander und für den anderen irgendwie haben. Aber wie du sagst, irgendwie, irgendwann ist auch irgendwie vorbei, dass man immer nur sagt, ja, aber man hat's ja versucht und das war ja eine nette Idee und so. Aber,
Ich finde das wichtig, wer mich jetzt hier so öfter mal gehört hat, ich finde es wichtig, dass es halt sozusagen so eine weibliche Version des Jokers gibt und eine weibliche ikonische Figur. Ich finde, das tut dem ganzen Comic-Genre gut, aber hier auch wieder, wie du selbst sagtest, es ist halt so, es ist ein Comic-Feuerwerk und Witze-Feuerwerk, aber ich hätte gerne mehr die Psyche gesehen. Und wir haben beispielsweise, wenn man sich ein paar Folgen anschaut von der Animated Series, das sind, wo sie auch erfunden wurde, die ist ja noch sehr frisch, die Figur, Harley Quinn, da hätte ich gerne mehr von gesehen. Und das hätte auch in den Film gepasst. Und es wurde ja auch gedreht. Also diese Rückblenden, die wirken einfach für mich wie so ein Best-of, als ob man gesagt hätte, hier, ah, das und das müssen wir unbedingt reinpacken, weil das die Fans erfreuen wird. Und ja, also ich fand's sehr, sehr enttäuschend. Aber ich muss sagen, nochmal zu Diablo. Mhm. Diablo, muss ich sagen, für mich ist er jetzt, um mal so ein bisschen über das Filmthema, was ich mir interpretiere oder erarbeitet habe, für mich ist er beispielhaft, wofür der Film steht, und zwar für Erlösung und für eine philosophische Art der Erlösung. Und zwar, da geht's halt nicht drum, dass die aus dem Knast, also dass die gesagt bekommen, hier, ihr braucht nicht mehr ins Gefängnis, sondern ihr seid jetzt freie Männer, sondern eher diese Verantwortung, die du dir gegenüber deinem Gewissen stellst, wie du damit umgehst. Wir haben Deadshot einmal, er ist Killer, er mag das, hat aber eine Tochter. Da ist auch wieder diese Frage, okay, er ist Familienvater und auch die Tochter weiß halt, was er tut und wie geht er damit um. Wir haben dann Diablo, der seine Familie getötet hat, weil er wohl seine, so wie ich das verstanden habe, seine Kräfte nicht so ganz unter Kontrolle hat und deswegen sie nicht mehr einsetzen wollen. Das hat was Zen-Buddhistisches schon fast. Und dann beispielsweise Harley Quinn auch, die diese Abhängigkeit zu diesem psychisch kranken Mann hat und immer wieder dran festhält und auch versucht, und das ist für mich dieses Thema Erlösung, dass die vielleicht auch selbst versucht, etwas zu unternehmen und nicht nur in dieser Abhängigkeit von diesem Mann lebt. Nur da muss ich sagen, da bin ich natürlich auch sehr beeinflusst von der Batman Animated Series und Comic-Quellen. Ne? Also das
holst du aus den Welten mit in den Film rein, dieses Wissen.
Ja, genau. Und diese drei Charaktere sind für mich beispielsweise Killer Croc, keine Ahnung, völlig egal. Und Boomerang ist witzig. Ist cool, dass der dabei ist. Ich fand auch irgendwie ganz witzig, wie der Boomerang auch benutzt wurde. Und aber gut. Und dann natürlich auch die Enchantress, die halt diese Verantwortung gegenüber der Familie hat und da gucken muss, okay, wie gehe ich damit um? Und das fand ich schon, zieht sich so ein bisschen durch die Figuren, nur es wurde nicht gut gezeigt. Also auch wieder hier Grundidee vorhanden. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass der Film kein Thema hat, sondern ich würde mit dir d'accord gehen, wenn wir uns darauf einigen, dass der Film sein Thema sehr unkenntlich oder schlecht inszeniert, dass man es kaum erkennen kann. Aber
da bin ich auch voll bei dir. Also das, das ist ein guter Punkt und gute Beobachtung. Also ich hab's so auch nicht gesehen, aber du hast schon recht. Also diese Andeutung der Erlösung, das da bin ich auf jeden Fall dabei. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja. Aber da hätte man auch wieder viel mehr draus machen können, ne? Also da hätte man auch die Amanda Waller irgendwie noch vielleicht mit reinziehen können, die ja auch sehr eindimensional gezeigt wird.
Oh, ja, also da muss ich auch einen kleinen Rant starten. Und zwar, es wurde die erste Hälfte des Films immer wieder gesagt, Amanda Waller, diese diese diabolische Person und wo sie auch dazu Harley Quinn kommt, bist du der Teufel?
Ja, ja.
Und, und dann irgendwie, wo Rick Flag auch im Gespräch mit ihr sagt, ja, meine Kollegen haben mich vor dir gewarnt. Und wir haben in dem Film einfach nur eine Person gesehen, die ihren Job sehr ernst nimmt und extrem sorgfältig tut. Mehr hat man bis dahin eigentlich nicht gesehen. Und die einzige Sache, wo sie nur wirklich böse rumkommt, und da war ich auch ein bisschen überrascht, wo sie dann mitten im Film ihre ganze Gefolgschaft da tötet im Raum, nachdem alle Backups gelöscht wurden. Ja. Da dachte ich so, oh, okay, so eine Person ist das. Endlich sehen wir mal, warum sie so als böse Frau dargestellt wird. Und das hat mich sehr genervt. Aber ich muss sagen, jeder Comic-Verfilmung, wenn wir die in Second Unit bereden, hat doch irgendwie auch was mit Superman zu tun. Erzähl mal, was können wir von Superman reinpacken, was in diesem Film aufgetaucht ist?
Ich glaube, weißt du, wenn ich mich jetzt hier echt auf meine Couch legen würde und wir das zur Therapiesitzung umbauen und du mich fragen würdest, ja Christian, ergründe doch mal diese negativen Gefühle zu dem Film, wo kommt das eigentlich her? Und ich glaube, wenn wir das so eine Sitzung durchziehen würden und ich so Tränen überströmt darlege und sage, Patrick, es liegt doch wieder nur an Superman. Sie haben wieder Superman falsch verstanden. Ist vielleicht eher eine Randnotiz und für 98% der Leute völlig egal, aber mich hat das auch schon gewurmt, dass halt wieder auf Superman, also dass Superman für diese Prämisse auch so ein bisschen missbraucht wird, dass halt irgendwie, und das ist wirklich, ich weiß, Nitpicking auf ganz, ganz feinem Niveau. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das sogar schon im Trailer gesagt wurde, aber es ist, also Amanda Waller kommt ja dann auch irgendwie in den Sicherheitsrat da irgendwie da im Weißen Haus oder wo das ist. Auf jeden Fall sitzt sie da mit allen Wichtigen am Tisch, mit allen Generälen und sagt, ja, hier ist jetzt mein dicker Ordner, den ich darauf schmeiß und das sind jetzt alles die Schlimmsten der Allerschlimmen, aber die sind halt Wegwerfmaterial und wir müssen ja dran denken, was ist, wenn der nächste Superman auf die Erde kommt und eben nicht für uns da ist. So. Das war der erste Moment, wo ich eigentlich am liebsten irgendwie eine Cola-Dose an die Leinwand geworfen hätte, weil für mich irgendwie so, ich weiß, Nerden auf hohem Niveau. Aber es ist halt einfach, es regt mich halt auf. Es hat mich wirklich aufgeregt, weil Punkt 1, dieses Filmuniversum kann sich immer noch nicht entscheiden, welche Rolle Superman jetzt eigentlich einnehmen soll, nachdem er in Batman vs. Superman, Spoiler-Alarm, für alle unsere Sünden gestorben ist, ja. Ja, wir sehen, auch dann in dem Film wird ja irgendwie umgeschnitten auf Funeral for a Friend, also irgendwie der Sarg wird durch die Gegend getragen und es wird nochmal so angedeutet, hier übrigens, Superman ist ja sogar für uns irgendwie gestorben und hat sich geopfert und so.
Und dieser T-Shirt-Verkäufer, wir sehen ja ganz am Anfang, ja, wo Amanda Waller reinkommt, sehen wir, was ich eigentlich ganz witzig fand und gut, wo wir eine Person sehen, die auf der Straße T-Shirts von Superman verkauft, der für uns gestorben ist und so.
Ja, aber ich denke mir auch, also dann benutzt ihn doch jetzt nicht irgendwie in diesem Moment, und das richte ich eben an den Film als Objekt, benutzt Superman doch nicht in diesem Moment, um deine Prämisse zu rechtfertigen, weil, also entweder man hat sich jetzt irgendwann mal dazu geeinigt, dass er eigentlich doch einer der Guten war, dann brauchst du halt in diesem Satz nicht Superman, sondern wir hatten doch General Zod, also wir haben doch schon den Anti-Superman gehabt, ja, warum sagst du nicht einfach, was ist, wenn der nächste General Zod zu uns kommt, weil wir haben jetzt ja keinen Superman mehr, der ihn aufhalten kann. So. Das ist halt genauso, das ist so das Wording einfach so, das ist ein ganz schmaler Grat, bei dem ich halt wirklich aufspringe und sag, was soll die Scheiße denn schon wieder? Also was soll der Typ denn noch machen? Ja, der hat schon wirklich alles getan, was er tun konnte, um in dieser Filmwelt, die in meinen Augen ihn ja schon mal in den Grundzügen völlig falsch versteht, aber innerhalb dieser eigenen Welt, innerhalb dieser eigenen Prämisse, innerhalb dieser neuen Konzipierung, da ist er ja schon bis über alle Grenzen gegangen und trotzdem ist er immer noch irgendwie als Aushängeschild für irgendwann kann ja auch mal alles schief gehen. So, und dann, was ja sowieso auch das völlig Absurde ist, zu sagen, ja, okay, was, wenn der nächste Superman auf die Erde kommt und halt eben einer der Bösen ist, dann brauchen wir Harley Quinn mit einem Baseballschläger? Also das habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil diese ganze Truppe, die da zusammengestellt wird, die ist halt ein Witz gegen größere Bedrohungen, die halt irgendwie nicht mit Laserstrahlen in den Himmel schießt. Also das,
ja, gut, das aber
funktioniert nicht.
Ich muss mal da so ein bisschen eingrätschen. Ich hatte nämlich den Eindruck, dass nicht der Film sagt, Superman ist der Böse gewesen und wir müssen uns präparieren, sondern Amanda Waller. Und beispielsweise diese eine Szene im Weißen Haus, da in dem Keller oder was es da war, in diesem Meeting Room, wo dann sich erstmal ein paar Leute eigentlich gegen Amanda Waller auch stellen und wo sie dann erst durch Enchantress und diesen komischen Akten, die dann aus dem Iran oder Irak kommen, es umgestimmt werden. Da fand ich schon, hat eher der Film gesagt, hey, es gibt diese und diese Position. Und Amanda Waller versucht ganz plakativ und ganz gemein jetzt zu sagen, okay, da ist der Übermensch hier. Und das ist halt Superman, weil Superman kennt halt jeder. Und rechnen wir mal drauf ein. Aber es war Amanda Wallers Sicht, nicht der Film. Und
naja, also ich werfe dem Film aber an dieser Stelle vor, dass es halt unkommentiert geschehen lässt. Da hätte auch gerne ein General irgendwie sagen können, so im Sinne von, ach, sie meinen General Zod, weil Superman ist für uns alle gestorben. Also verstehst du, es ist so...
Okay, ja, das kann ich schon nachvollziehen.
Also diesen Moment, den will ich dem Film nicht abstreiten. Dieser Moment, dass hier werden die Generäle irgendwie zusammengetrommelt und es wird so eine Scheinbedrohung oder eine Bedrohung irgendwie herbeigeführt, damit sie ihre eigenen Absichten durchsetzen können. Völlig gerechtfertigt. Es ist halt einfach nur die Art und Weise, wie es dann formuliert wird. Und auch das hätte Amanda Waller eben anders formulieren können, ohne sich untreu zu werden als Figur. Aber sag ja, das ist wirklich auf ganz, ganz hohem Niveau.
Und ich muss noch sagen, du hast gerade gesagt, so diese Superhelden oder Helden, Anti-Helden-Truppe, dass die nicht gegen eine Gefahr ausgerichtet sind. Ich muss sagen, ich denke, das ist, da muss man auch irgendwann mal sagen, hey, man muss sich auf den Film einlassen, weil ich das so sehen würde, wir haben einmal Enchantress, wir haben einmal Killer Croc, also was Kräftiges, was Magisches. Enchantress schief, schade, aber dann haben wir einen sehr guten Schützen und beispielsweise Harley Quinn finde ich da interessant, weil sie gerade nicht berechenbar ist und sie so einen Chaos-Faktor reinbringt in diese ganze Mission. Da könnte man jetzt denken, okay, wieso möchte dann Amanda Waller so jemanden haben? Aber ich glaube, so ein Überraschungsmoment tut vielleicht auch so eine Truppe, die nicht so viel ausrichten kann, ganz gut.
Ja, aber ich sehe da auch wieder so ein bisschen, also für mich ist das auch wieder stellvertretend für ein größeres Problem in diesem Filmuniversum, dass halt diese, also dass zu viel miteinander gemischt wird. Ich habe das Gefühl, Marvel macht das irgendwie, kommt damit irgendwie besser weg. Ja, wenn du halt irgendwie sagst, okay, da steht die Gottheit neben dem reichen Typen, neben dem Starken, neben dem guten Schützen, also die sind eigentlich auch alle total bunt gemischt und die Hälfte davon kannst du eh wegwerfen, weil die eigentlich nichts können so. Aber ich habe das Gefühl, dass DC das halt immer so stark betont. Das sind alles Überwesen, das sind die Übergötter. Es ist irgendwie der Gott, der aus dem Himmel fiel. Es ist halt irgendwie die Amazone, die irgendwie schon Tausende von Jahren überdauert hat. Und dann ist da der Typ im Batman-Kostüm. Und ja, dann also ist da irgendwie die Lady mit der komischen Schminke und dem Baseballschläger. Also das ist schwer zu mischen, wenn du die eine Seite so übermystifizierst und die andere Seite irgendwie versuchst mitzunehmen, aber ist halt so ungleich. Das ist ein bisschen, war auch schon das Problem bei Batman vs. Superman. In dem Moment, wo Doomsday da ist, sah Batman auch relativ alt aus. Das musst du geschickter irgendwie machen. Da brauchst du mehr Feingefühl, um das irgendwie glaubhaft zu machen, um das irgendwie um das sozusagen gestalterisch irgendwie auch in den Film mit rein zu kriegen. Ist so mein Gefühl, aber natürlich, du hast recht, dieses Team an sich, und das ist ja auch der Witz an der Sache, deswegen funktioniert das mit dieser Enchantress, das hat wunderbar funktioniert, dass sozusagen die als Antwort auf diese Bedrohung fungieren, so. Aber dann funktioniert es für mich in der Prämisse halt nicht zu sagen, ja, was wäre, wenn Superman, sondern nimm doch einfach irgendwie was weniger Großes als Superman, aber das ist vielleicht auch wieder Nitpicking, ich weiß es nicht genau.
Ja, also zu Marvel und DC, da gibt's ja diesen tollen Satz, den hat, glaube ich, mal ein Comic-Autor gesagt, ich weiß leider nicht wer, der für beide Lager geschrieben hat, der hat gesagt, DC handelt von Göttern, die Menschen sein wollen und Marvel von Menschen, die Götter sein wollen.
Das trifft es richtig gut, ja.
Ja, und ich muss sagen, oh, da muss ich auch einen kleinen Rant starten. Ich muss sagen, Clara Delevingne, oder wie man diese Frau ausspricht, ist eine hübsche, hübsche Dame und auch sehr, sehr witzig in Interviews. Und ich muss sagen, ich habe auch einen Film mit ihr gesehen, wo Margos Spuren hieß der. Das war so ein Coming-of-Age-Film, der echt ganz nett war, unterhaltsam war, der jetzt nicht große Wellen geschlagen hat, aber er hat funktioniert. Aber als eine Bösewichtin in einem Film von diesem Kaliber hat sie mir als tanzende Hula-Hoop-Lady gar nicht zugesagt. Also
Ja.
Also das, da kommt sehr viel zusammen. Einerseits diese grässlichen Effekte, einerseits das Drehbuch, aber und Regieanweisungen wahrscheinlich auch. Aber sie ist dann auch echt, ich muss sagen, eigentlich ist ja der Cast echt interessant und gut. Das haben wir ja schon am Anfang festgestellt. Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto sind alles interessante Schauspieler. Aber was sie sich dabei gedacht haben, da wollten sie wahrscheinlich, das klingt so ein bisschen nach, hey, Marketing. Wir versuchen noch diese jungen Mädchen ins Kino zu kriegen, die Clara Delevingne auf Instagram folgen.
Ja.
Und ja, sehr schade, weil ich davor diesen Margot Spuren gesehen habe, wo sie halt einfach so eine wilde Teenage-Schönheit spielt, was sie auch echt gut macht, weil sie ist ja auch hübsch. Aber bei dieser Rolle ist einfach sehr viel kaputt gegangen. Und das fand ich wirklich grässlich. Weil wenn du schon Bösewicht hast und wenn du eigentlich auch schon Joker im Film hast,
ja.
Ach, wir haben es schon gesagt, ich bin gerade so auch an Punkt frustriert. Also ja, ja.
Und da schreibe ich aber auch voll. Also sämtliche Kritik an der Rolle ist an der Rolle und nicht an ihr. Also ich glaube auch, dass die eine fähige und gute Schauspielerin ist, die wahrscheinlich auch noch die größten Dimensionen in ihrer Karriere noch vor sich hat, aber hier halt irgendwie einfach völlig verheizt wurde. Also ist nicht ihre Schuld, aber sie muss drunter leiden.
Was ganz interessant ist, dass sie beim nächsten Luc Besson Science-Fiction-Film, der sehr groß sein wird, die Hauptrolle auch spielt. Da bin ich mal gespannt, weil ich habe sie nur in ein, zwei Independent-Filmen gesehen, da hat sie gut funktioniert. Und da hat sie auch immer, ich sag jetzt mal, die Hübsche gespielt, die so ein bisschen wild ist. Und jetzt in diesem ersten größeren Hollywood-Projekt ist es total für mich gescheitert. Und ich bin jetzt mal gespannt von diesem Luc Besson Science-Fiction-Film, der auch, glaube ich, eine Comic-Verfilmung ist, vom französischen Comic. Spielt sie auch die Hauptrolle. Und da bin ich mal gespannt, ob es dann besser funktioniert. Sie spielt da die Heldin. Und so.
Ich habe noch einen letzten kleineren Punkt, der glaube ich, dann auch zu dem größeren letzten Kapitel der Diskussion überleiten kann. Und zwar ist das nochmal die gute Frau Waller, Amanda Waller, die ja mit ihrem tollen Aktenordner unterwegs ist und irgendwie auf den ersten Seiten minutiös zusammengefasst hat, wer denn diese ganzen Bösewichte sind und warum man sie einsperren sollte. Und dann, glaube ich, irgendwie so im zweiten Kapitel, was sie anscheinend selber nie wirklich gelesen hat, die ganzen Metahumans und Superhelden irgendwie gesammelt hat. So, weil da gibt's ja dann irgendwie noch den Post-Credit-Moment, also nach dem Anlaufen des Abspanns landen wir ja nochmal kurz zurück in einem Film und sie sitzt da irgendwie in einem wieder in diesem Restaurant und wieder alles im Regen und so. Und Ben Affleck kommt rein als Bruce Wayne. Ja. Und sie wirft ihm da ja diesen Ordner so hin und ich glaube, da sind dann auch wieder die Symbole zu erkennen, die wir auch schon Batman vs. Superman gesehen hatten, so nach dem Motto, hier die Informationen wollten sie doch haben und er schnappt sich den Ordner und deutet das, glaube ich, auch irgendwie an, so nach dem Motto, ach übrigens, die nächste Mission geht denn eher auf uns und wir kümmern uns dann drum und da müssen sie hier nicht mehr irgendwie die Bösewichte irgendwie hinschicken. So. Und das war wirklich, also haben ja auch irgendwie alle Fans gefordert, Post-Credit-Scene, muss DC irgendwie auch machen, bla bla bla. Hat für mich den Film irgendwie auch nochmal so ein bisschen ad absurdum geführt, weil das irgendwie nochmal gezeigt hat, wie unsinnig der Film sozusagen in seiner Handlung ist, weil also der Film schafft seine eigenen Probleme und löst dann sozusagen seine eigenen Probleme, nämlich die Bedrohung ist selbst kreiert, irgendwie alles ist so selbst kreiert und hätte sie nur drei Seiten weitergeschlagen und gemerkt, oh, es gibt ja diesen Batman und der hat sich ja vielleicht schon eher als Good Guy irgendwie gezeigt, so, ja, warum geht sie nicht zu ihm? Und sie weiß es ja auch anscheinend.
Ja, aber da geht's doch drum, dass das ist vielleicht einer der wenigen Punkte, die im Film doch gut ausgearbeitet sind, dass sie halt die Leute unter Kontrolle hat. So ein Batman hätte sie halt nie unter Kontrolle, weil der halt nicht im Gefängnis ist. Also das kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen von dir. Also oder was meinst du konkret? Weil
ja gut, okay, du hast recht. Also sie will die Leute unter Kontrolle haben, stimmt schon. Aber sämtliche Probleme sind halt hausgemacht. Also sie hat absolut, ihre Leute nicht unter Kontrolle, deshalb muss sie mit den anderen Leuten hinter ihrer Enchantress hinterher. Und warum lässt sie das nicht Batman machen? Warum geht sie denn nicht zu Batman und sagt, hier, Alter, ich weiß sowieso, wer du bist. Und wenn du nicht willst, dass hier morgen die Presse bei dir irgendwie Sturm läuft, weil Bruce Wayne Batman ist, dann musst du mir mal hier mal ganz schnell einen Gefallen tun, von dem auch niemand irgendwie was weiß. So. Und dann wäre der Film irgendwie, glaube ich, innerhalb von 10 Minuten durch, vielleicht 15 Minuten, wenn er sich Zeit lässt und noch einen Kaffee trinkt unterwegs. Und dann hätte Batman da ganz schnell Schluss gemacht und das wär's. So, vielleicht hätte er sich noch irgendwie zwei Leute hinterhergeholt, irgendwie noch Flash mit dazu, er weiß ja sowieso, wer er ist. Und, weißt du, also auch da wieder, das ist natürlich jetzt Nitpicking und irgendwie sehr viel über einen Film nachgedacht, der, glaube ich, gar nicht
Ja, ich glaube, du denkst drüber nach, weil der Film nicht gut ist. Und ganz ehrlich, du kannst doch an so einen Marvel-Film auch so rangehen. Wieso kommt dann denn Iron Man nicht? Oder ich versuche das immer mal wieder in ein, zwei Sätzen irgendwie total intelligent zu begründen.
Ja,
aber
ja.
Das finde ich aber irgendwie nicht fair, weil das würde bei anderen Filmen, die so ein Shared Universe haben, auch nicht wirklich funktionieren. Also da muss man auch sagen halt, hey, das ist jetzt das Konzept, wir haben jetzt diese Filmwelt und ja, die können rein theoretisch immer auftauchen, aber wir haben halt in dieser Welt, ich sag jetzt mal, die Midway City Welt, die sieht zwar immer aus wie alles andere sonst, aber da sind jetzt nur die Suicide Squad und dann Central City ist halt Flash und so weiter und so fort. Und von daher.
Ich verstehe das auch voll. Ich kenne auch die Leute, die dieses Argument immer bei Marvel irgendwie liefern. Und ich muss dazu gestehen, also, ja, du hast da recht. Aber es ist natürlich klar immer eine Gefühlssache. Mhm. Aber mir geht es halt eben so, dass ich hier jetzt bei Suicide Squad, diese Assoziation viel eher habe, weil diese Figuren auch im selben Film vorkommen und weil es dann auch noch diese gemeinsamen Szenen gibt. Das wäre halt genauso, als ob irgendwie im nächsten Marvel-Film oder in Iron Man 4, oder nicht mal in Iron Man 4, ich weiß nicht, in Doctor Strange oder sowas, jetzt irgendwie alle aus dem Marvel-Universum im Film auftauchen würden, aber dann irgendwie immer so sagen müssten, übrigens, ich bin jetzt im Urlaub. Ah, nee, ich habe gerade keine Lust. Oh, ich habe auch gerade keine Zeit. Verstehst du? Dann denke ich mir, lass die Leute aus dem Film weg. Also bring gar nicht die Assoziation zur größeren Welt. Ja. Lass Batman, der eh nicht viel zu tun hat in dem Film, lass ihn doch komplett raus und bring ihn nicht in denselben Raum mit Amanda Waller, um diese Verbindung zu zeigen, sondern trenn diese Sachen denn eher, weil ich bin der Erste, der dann sagt, okay, dann gehören die, also, verstehst du? Dann gibt es da auch so eine Trennung. Aber dadurch, dass die halt eben zusammenkommen im selben Film, ist das irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber
ja, ich verstehe schon, weil der Fokus wird auf etwas gelenkt, wo lieber der Fokus gar nicht vorhanden
ganz
sein
genau,
würde.
Ganz genau, es wird eine Tür aufgemacht, die eigentlich gar nicht da sein müsste, die du komplett zumauern kannst und dann dieses Problem nicht so offensichtlich, für mich persönlich so offensichtlich, so deutlich da ist.
Ich muss sagen, ich war im Cinedome in Köln, das war bei der Gamescom und da war auch gerade die Premierenvorstellung am Mittwoch, wo am Donnerstag der Film anläuft und es war ausgelassene Stimmung im Kino und die Leute haben auch gejubelt nach dem Film und haben manchmal sogar Szenenapplaus gegeben, also die Stimmung war super gut und der kam auch gut an, der Film. Und die Leute haben dann auch geklatscht, als es diese Szene gab und ich finde es schon ganz schön, dass wir sozusagen sehen, okay, Bruce Wayne ist so an die Information gekommen zu den Justice League-Membern, die dann nächstes Jahr im November halt gesucht werden wahrscheinlich und gefunden werden und zusammengestellt werden. Und ich finde das schon okay. Also,
aber da sind wir eigentlich auch genau bei dem Thema, bei dem wir, glaube ich, schon die ganze Zeit auch waren, aber nochmal abschließend hinwollen, dieses gesamte Filmuniversum. Und wie es konzipiert ist, und ich fand es im Vorfeld immer so ermüdend, dass sie ja schon sowieso irgendwie alle drauf rumgehackt haben und gesagt haben, es braucht erstmal die Solo-Filme und macht das doch so wie Marvel und es geht alles viel zu schnell und viel zu früh. Fand ich jetzt erstmal so in Theorie gar nicht so problematisch, dass ich mir dachte, also bevor man die Filme nicht gesehen hat, kannst du es ja gar nicht beurteilen. Vielleicht kann es ja funktionieren. Ich habe aber den Eindruck, dass jetzt, dadurch, dass wir jetzt, wie gesagt, so irgendwie der dritte Film in diesem Universum, der erste ohne die zentralen Figuren des Universums und auch das erste Mal bei einem anderen Regisseur und so. Hier passiert eine Menge und man kann jetzt auch schon mal ein bisschen zurückblicken. So, man guckt jetzt nicht nur auf einen Film zurück, sondern wir haben jetzt drei schon mal. Und da vielleicht, ich will nicht sagen, ein Zwischenfazit ziehen, aber da mal ein bisschen genauer drauf zu gucken und zu fragen, okay, was hat sich jetzt in diesen drei Schritten, in diesen drei Filmen gezeigt? Und ich habe den Eindruck, dass sich eben für mich überraschende Probleme zeigen, die ich vorher gar nicht so habe vorhersehen können. Nämlich wie zum Beispiel, ich habe das Gefühl, dass diese Filmwelt visuell, also es gibt nur eine Stadt und das nervt mich schon mal. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich weiß nicht, wie du auch, also ob du schon so diesen größeren Blick irgendwie drauf wagst oder ob du das immer noch so Schritt für Schritt irgendwie mitgehst.
Ja, also also es gab mal, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast oder ob ihr, liebe Zuhörer, den gesehen habt, es gab mal zum Super Bowl von der Turkish Airline zwei Spots. Einen, du fliegst nach Gotham und einen, du fliegst nach Metropolis. Und da war das eigentlich ganz schön, weil die Städte schon sehr unterschiedlich gezeigt wurden. Aber es wurde ja leider nicht in Filmen gezeigt. Und da wirkte es auch so wie eine Stadt, die einfach nur einen Fluss dazwischen hat. Irgendwie wie Köln beispielsweise. Und ja, ich muss sagen, mir fällt das jetzt nicht speziell negativ auf, weil mich jetzt bei den Zack Snyder Filmen beispielsweise die Stilistik eigentlich ganz gut gefallen hat. Und hast du den Ultimate Cut gesehen?
Noch nicht. Leider
da,
nicht.
Da wird nämlich die Stadt ein bisschen, Gotham wird da ein bisschen mehr gezeigt, wie Gotham auch Batman sieht. Und ich habe auch nochmal beim Ultimate Cut gemerkt, dass halt auch ein anderer Filter farblich drüber gelegt wurde, weil man dann halt die Henry Cavill-Figur, also man sieht Clark Kent häufig in Gotham City, drei Szenen gibt's da, glaube ich, die es da neu gibt. Und man sieht plötzlich Clark Kent in diesem Farbfilter von Gotham. Und da merkt man erst, oh, das ist aber doch anders, also vom Gefühl her. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber was Architektur und ich sag jetzt mal Lichtstimmung angeht, ist es schon sehr ähnlich. Also es ist nicht so unterschiedlich, wie man es hätte machen können. Aber ich bin da jetzt mal gespannt, wenn wir Wonder Woman haben, weil das ja auch eine ganz andere Zeitlinie, also Zeit ist und wie sich das dahingehend entwickelt. Und ich stimme dir aber schon zu, dass es noch hätte spannender gemacht werden von dem ganzen Städtedesign und von der ganzen Erzählung des Ortes. Ne? Also wir haben beispielsweise einmal in Suicide Squad diesen Kameraschwenk auf diesen Tank von Ace Chemicals, ja, wo halt der Joker auch entsteht in diversen Interpretationen. Ist halt ganz nett, aber ist halt auch nur eine Kameraeinstellung. Das ist sehr wenig. Und ja.
Ich finde sie visuell auch so ein bisschen ermüdend. Also es ist irgendwie der dritte Film, ich glaube, Man of Steel ist noch ein bisschen heller, aber es ist irgendwie zumindest der zweite, so nach Batman vs. Superman, der einfach so dunkel, also visuell dunkel ist. Nicht in der Stimmung oder so, sondern es ist irgendwie alles bei Nacht. Es ist immer im Regen und also da will ich will da einfach visuell mehr Abwechslung haben und da hoffen wir das auch irgendwie bei Wonder Woman und auch bei Flash. Ich hoffe, dass Flash einfach echt ein bunter, poppiger Film irgendwie
ja,
wird.
Ja, das hoffe ich auch. Und der Regisseur Rick Fumiana oder wie er heißt, habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen, der den sehr bunten Dope gedreht hat. Ist ja so ein Coming-of-Age-Film, der sehr bunt ist. Ich hoffe, dass da auch mitgespielt wird. Also es würde mich total freuen, wenn wir dann plötzlich so diesen ganz harten Batman Ben Affleck Solo-Film haben und dann den ganz bunten, witzigen Ezra Miller Flash. Das würde ich sehr feiern eigentlich, weil wir jetzt halt, wie du sagst, eigentlich ein sehr ähnliches Bild haben. Aber ich habe das Gefühl, dass es so ist, weil Zack Snyder da noch sehr viel Mitsprache hat. Beispielsweise hat er auch den Flash-Auftritt im Film. Den Cameo hat er auch inszeniert. Das ist die einzige Inszenierung, die nicht er gemacht hat. Also ist auch im Interview bestätigt. Und von daher, ja, es ist, weißt du, du hörst es an mir, ich hoffe immer noch, dass das irgendwas wird. Also ich freue mich auf jeden Fall auf den Ben Affleck Batman-Solo-Film. Ich hoffe auf Wonder Woman, weil da der Trailer sehr viel Spaß macht und ich möchte auch endlich einen weiblichen Superhelden haben, der einen eigenen Film bekommt. Und da freue ich mich drauf. Und ja, ich muss sagen, von Justice League, da habe ich gar keine Lust drauf, weil Zack Snyder bei mir halt echt einiges gut zu machen hat. Und von daher bin ich gespannt, wie sich's entwickelt. Aber ich muss auch nicht mehr jeden Film im Kino sehen vom DCU. Also,
ja. Das ist im Grunde genommen auch so mein Fazit bei der ganzen Nummer. Ich habe irgendwie so dieses Gefühl von so diese Stimmung von so weck mich, wenn wir da sind. Weißt du, wenn irgendwo, irgendwann in irgendeiner Konstellation wirklich, und hoffentlich ist es Wonder Woman, aber wenn dieser eine Film kommt, bei dem irgendwie auf einmal so dieser Turning Point erkennbar ist, so dass auf einmal den alle feiern oder etwas wieder etwas Eigenes passiert oder ne, so, der auf einmal in Anführungszeichen so eine Art Relevanz bekommt, so, dann bin ich auch wieder als Erster irgendwie im Kino und hau mir das Ding rein. Aber bis dahin, wie gesagt, weckt mich, wenn wir einen guten DC-Film haben und bis dahin gucke ich andere Sachen so.
Ja, Hör mal, ich sehe es ähnlich. Ich würde es so formulieren, nicht, dass alle vielleicht es gut finden, sondern ich würde es formulieren, ich würde mich echt schon freuen, wenn Warner hinbekommt, einen dramaturgischen Film, runden Film hinzubekommen. Ja. Eigentlich ist es lächerlich, dass man sagt, hey, Hauptsache, ich schaffe einen dramaturgischen, runden Film, weil das eigentlich eine Mindestanforderung ist. Das lerne ich bei mir in der Uni. Und das ist einer der Grundlagen, die ich im zweiten Semester mache. Eigentlich ist es sehr schade, dass man mittlerweile so abgestumpft ist und denkt, ja, hoffentlich gibt's mal einfach einen runden Film. Aber das wäre schon ein Fortschritt, eine Progression. Und schauen wir einfach mal, weil Warner ist sich ja klar, dass sie nicht jetzt noch zwei Filme da raushauen können, die total schlecht geredet werden, weil dann werden auch die Lizenzkosten weniger, die Marketingkampagnen werden weniger. Und ach man, ey, ich hab so das Gefühl, ich würde gerne so eine Zeitmaschine haben und nochmal so 1,5 Jahre vordrücken, wenn nochmal 3 Filme im DCU irgendwie erschienen sind und oder 2 Jahre und dann 3 Filme erschienen sind. Ich bin halt gespannt, wenn wir jetzt so, ich sag mal, beim Batman-Solo-Film oder beim Flash-Solo-Film uns nochmal hier treffen und auch mal irgendwann die 400. Folge feiern. Freue ich mich schon drauf, ob wir dann sagen so, ach ja, die ersten 3 Filme, die waren total mies, aber da haben sie die Kurve bekommen und Wonder Woman und Flash war cool, Snyder halt, aber Wonder Woman und Flash war eigentlich ganz witzig, ja.
Bist du sicher, dass auf deiner Brust kein großes S-Symbol, das kryptonische Zeichen der Hoffnung irgendwie draufklebt?
Oh Gott, nein.
Okay, weil ich hatte gerade so irgendwie das Gefühl, dass du so als Hoffnungsträger aus dem Himmel steigst und versuchst, es hat geklappt, also ein bisschen Hoffnung hast du mir zurückgegeben und ich hoffe auch allen Leuten, die hier zuhören, dass vielleicht dieses ganze Unterfangen in Sachen DC-Filme doch gar nicht so hoffnungslos ist, wie ich irgendwie letzte Woche aus dem Kino dachte.
Also einfach auf dieser Note auch enden. Ich habe auch einfach Lust, einen coolen DC-Film zu sehen. Ich habe zwar vorhin gesagt, so, ich möchte nicht immer hoffen müssen, sondern einfach mal liefern. Und das soll jetzt mal auch kommen.
Ja. Hier geht gerade die Welt unter. Irgendwie gibt es ein riesengroßes und ein dickes Gewitter. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber irgendwie ja, auch passend. Passend zur Diskussion, passend zu unserem Kritikpunkt, dass es in den DC-Filmen immer nur regnet und dunkel ist. Und ich glaube, ja, du hast recht. Also lass uns die Hoffnung nicht verlieren. Und ich meine, das ist ja sowieso eine sehr, sehr gute Lebenslektion. Und ich glaube, auf dieser Note dann auch langsam enden und dann die Leute in ihre Tage, Nächte, Abenteuer, whatever ihr gerade tut. Ja, viel Spaß dabei und bleibt uns gewogen. Wir finden dein Zutun natürlich, wie schon am Anfang erwähnt, im Badcast und eben auch auf batmannews.de. Ich werde auch nochmal zu dem Artikel verlinken, zu diesen ganzen Grundlagen, cool, die du da so ein bisschen rausgeforscht hast, zu den Produktionsbedingungen von Suicide Squad und ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und bis zur 200. Sendung in Berlin. Ciao.
Bis dahin. Ciao. Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon und auf Steady unterstützen. Viele, viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Cedric Schmidt, Michi W., Jan Repin, Fabian Yu und Matthias Denecke. Darüber hinaus könnt ihr auch das Second Unit Premium Paket abonnieren. Das kostet $5 bei Patreon oder 5 Euro bei Steady. Second Unit Premium gibt euch einen Blick hinter die Kulissen. In der State of the Unit erzähle ich euch einmal im Monat, was hinter den Kulissen geplant wird, was gerade so abgeht und was in den nächsten Wochen ansteht. Das gibt's einmal als Video, das gibt's auch als Audio. Darüber hinaus erhaltet ihr im Premium Paket Zugang zu den Livestreams. Ihr könnt also, während wir unsere Second Unit aufnehmen, live dabei sein, zuhören und kommentieren. Außerdem erhaltet ihr auch einmal im Monat ein weiteres Format zusammen mit Tamino, das wir einfach nur Pre-Show nennen. In diesem Format plappern wir uns ein wenig warm für die eigentliche Sendung und reden über alle möglichen Dinge, sehr oft auch filmspezifisch, aber auch Dinge, die uns im Alltag nerven oder erfreuen. Viele wunderbare Menschen nutzen bereits das Premium-Paket. Das sind Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Primel, Stefan Gian Ferrari, Stefan Druwe, Rieke The Midlist, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau, Alucard, Nils Otte, Christopher und Frank, Anna Gerke, Dom Karnitsch, Christiane Attig, Lars Rühmann, Sonja Bethge-Jehle, Sebastian, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com/secondunit oder steadyhq.com/secondunit tun. Vielen Dank.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.